Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Folge von Der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und Holger Klein, hallo.
Guten Tag. Es gab einen Kommentar zur letzten Sendung, du mögst mal was über den Mond erzählen.
Ja, das stand aber nicht dort, das stand sogar in Klammern dazu, was gemeint ist, nämlich nicht Mond, sondern Mond. Zumindest spreche ich das auf Deutsch immer Mond aus, damit nicht Leute wie du das mit dem Mond verwechseln.
Was ist es? Moller, was ist es?
Mond ist für eine Abkürzung, die für die modifizierte Newtonsche Dynamik steht, was glücklicherweise auf Englisch genauso abgekürzt werden kann, nämlich als Modified Newtonian Dynamics. Das ist eine wissenschaftliche Hypothese, die, ich glaube, in den 80ern aufgestellt wurde von Mordechai Milgrom und erklären soll, warum wir ab und zu, wenn wir ins Universum schauen, mehr Gravitation sehen, als eigentlich da sein sollte. Mhm. Weil das tun wir ja schon seit fast 100 Jahren. Wenn du guckst, wie sich Galaxien bewegen in Galaxienhaufen oder Sterne bewegen in Galaxien, dann bewegen sich die nicht so, wie sie es tun sollten, wenn die Materie, die wir sehen können, die gesamte Materie ist. Mhm. Weil aus der Materie, die wir sehen können, können wir ableiten, welche Gravitationskraft diese Materie ausübt. Und wenn wir wissen, wie stark die Gravitationskraft ist, können wir ableiten, wie schnell sich Dinge bewegen sollten unter Einfluss dieser Gravitationskraft. Wenn wir aber beobachten, wie schnell sich Dinge bewegen, dann bewegen sich die so, als würde da mehr Gravitationskraft wirken, als vorhanden ist.
Ja, vielleicht haben die einen Antrieb.
Nein, nicht. Das ist nicht. Es gibt im Wesentlichen zwei Hypothesen, zwei Möglichkeiten, um diesen ja unbestreitbaren Beobachtungsbefund aufzulösen. Also an den Beobachtungen gibt es keinen Zweifel. Das beobachten wir konsistent seit, wie gesagt, fast 100 Jahren auf allen möglichen Größenskalen, mit allen möglichen Instrumenten auf unterschiedlichste Arten. Also dass da dieses Problem besteht, ist klar. Die Frage ist nur, wie lösen wir es auf? Und es gibt zwei grundlegende Lösungsansätze. Der erste ist, wenn sich das so bewegt, als wäre da mehr Gravitationskraft, dann ist da vielleicht auch mehr Zeug, das Gravitationskraft ausübt, nur wir können dieses Zeug oder einen Teil dieses Zeugs nicht sehen, was die Hypothese der dunklen Materie darstellt. Ja, das ist das, was die Leute sicherlich schon kennen, die hier regelmäßig zuhören. Mhm. Wir gehen davon aus, dass im Universum sehr viel mehr Materie existiert, als wir sehen können. Eine andere Art von Materie existiert als die normale Materie, die wir kennen. Eine Art von Materie, die nicht elektromagnetisch wechselwirkt, weswegen sie keine elektromagnetische Strahlung ausstrahlt.
Ich muss mich gerade so zusammenreißen, absorbiert. Nicht zu rufen, Antimaterie, aber gut.
Ja, das ist wieder was anderes.
Ja, ich weiß.
Antimaterie ist normale Materie.
Aber ich möchte ja die Welt brennen sehen, also deine.
Ja, ich bin da schon abgehärtet. Da musste ich schon anstrengen, mich aus der Ruhe zu bringen. Kannst du mir was über österreichische Politik fragen zum Beispiel? Aber nee, also das ist dunkle Materie, das ist eine sehr, sehr favorisierte Hypothese, weil sie eben ja auch viele andere Dinge gut erklären kann. Das Problem ist halt, dass wir bis jetzt noch keine dunkle Materie entdeckt haben, beziehungsweise die dunkle Materie, die wir entdeckt haben, die reicht nicht aus, um das zu erklären, was wir erklären wollen. Die wäre zu wenig. Also wir brauchen sehr viel mehr dunkle Materie. Wir haben bis jetzt nur die Neutrinos gefunden. Neutrinos sind dunkle Materie, die wechselwirken nicht elektromagnetisch. Die sind halt einfach nur zu wenig. Die haben zu wenig Masse.
Aber ist es dann nicht automatisch keine dunkle Materie mehr, wenn wir es sehen können?
Naja, wir können sie nachweisen.
Okay.
Ja, und wir können vermutlich auch mit teilchenphysikalischen Methoden, wenn es diese dunkle Materie gibt, könnte man die vielleicht auch irgendwie nachweisen, aber haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, weil wir gehen davon aus, dass es sich um irgendeine noch unbekannte Art von Elementarteilchen handeln muss. Wir können die auch theoretisch ganz gut beschreiben. Gibt es jede Menge Ansätze, unterschiedlichste Arten von Elementarteilchen, die diese Eigenschaften haben können. Aber wir haben bis jetzt noch mit keiner Nachweismethode diese Teilchen nachgewiesen. Kann noch kommen, das dauert oft eine Zeit lang. Kann aber auch sein, dass es diese Teilchen nicht gibt. Und das ist dann die zweite Hypothese, die sagt, da ist kein Zeug, was wir übersehen haben, sondern die Art und Weise, wie wir die Stärke der Gravitationskraft berechnen, die ist falsch. Ja? Wir brauchen einfach ein anderes Gravitationsgesetz, als wir es bis jetzt verwenden.
Klingt mir erstmal plausibler.
Es sind beide Methoden plausibel, weil wir haben tatsächlich für beide Fälle schon in der Geschichte der Wissenschaft Beispiele. Oh. Das hat angefangen damals so im, eigentlich hat es im 18. Jahrhundert angefangen, als William Herschel den Uranus entdeckt hat. Und dann haben die Leute sich den Uranus angeschaut und festgestellt, der bewegt sich eigentlich nicht exakt so, wie er sollte, wenn Newtons Gravitationstheorie richtig ist. Damals haben wir alle gesagt, ja, aber bitte, Newtons Gravitationstheorie ist sowas von richtig. Das ist eine der genialsten Theorien überhaupt.
Das Einzige, was die Wissenschaft mit Sicherheit weiß.
Ja, und haben gesagt, ja, wenn da was ist, wenn es da Abweichungen gibt, dann muss es irgendwo noch ein unbekanntes Himmelsobjekt geben, das eine Gravitationskraft auf den Uranus ausübt. Und dann haben sich so schlaue Leute wie Urbain Le Verrier hingesetzt und haben ausgerechnet, welche Eigenschaften ein Himmelskörper haben müsste, um mit seiner Gravitationskraft den Uranus genauso abzulenken, wie wir es beobachten. Und dann hat Urbain Le Verrier gesagt, ja, das muss der Planet sein, der muss auf dieser Umlaufbahn sein und der muss jetzt gerade da sein. Und dann hat er einen Kerl in Berlin angerufen, Johann Gottfried Galle, und hat gesagt, schau mal dahin. Und dann hat er da hingeschaut und dann haben sie Neptun entdeckt. Hm. War jetzt ein bisschen sehr gestrafft, die Entdeckungsgeschichte.
Ja, ich habe es verstanden, sagen wir mal so. Da also war plötzlich da, was es erklärt hat.
Genau, und
was
genau, also in dem Fall wäre quasi der Neptun das Äquivalent zur dunklen Materie gewesen. Einfach etwas, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, und dann haben wir es entdeckt. Ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnte später hat sich das ganze Problem nochmal abgespielt. Da hat man dann festgestellt, dass der Merkur sich nicht so bewegt, wie er es tun sollte, wenn Newtons Gravitationsgesetz richtig ist. Mhm. Und auch da hat man gesagt, okay, gut, dann haben wir das Gleiche wieder. Dann muss da auch noch ein unbekannter Planet sein, und hat den Planeten Vulkan postuliert, hat nichts mit Star Trek zu tun, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwie der Gene Roddenberry daran inspirieren hat lassen, aber Vulkan wäre ein Planet gewesen, der sich innerhalb der Neptunbahn befindet. Und auch nach dem hat man gesucht. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Da hat man dann tatsächlich auch immer wieder Sichtungen gehabt von irgendwelchen Objekten, die vor der Sonne vorbeigezogen sind, wo man bis heute noch nicht genau weiß, ob das optische Täuschungen waren, Teleskopfehler oder vielleicht wirklich irgendwie, ja, keine Ahnung, paar Asteroiden oder irgendwie sowas, was die Leute gesehen haben. Also man weiß bis heute nicht, aber am Ende ist dieses Problem erst 1915 gelöst worden, als Albert Einstein kam und mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie die Bahn des Merkur berechnet hat und festgestellt hat, ja, wenn man es mit seiner Theorie berechnet, dann stimmt alles, weil der Merkur so nah an der Sonne dran ist, dass die Raumkrümmung, die er ja in seiner Theorie postuliert hat, da so stark ist, dass du eben diesen Effekt nicht mehr vernachlässigen kannst.
Dass das Ding praktisch gezwungen ist, schneller ins Loch zu fallen, wenn man jetzt mal so diese Gummimatten-Visualisierung nimmt. Ja, okay, verstehe.
Also der Unterschied zwischen Newtonscher Theorie und Einsteinscher Theorie ist in so gut wie allen Fällen so gering, dass er kaum eine Rolle spielt. Also bei der Bewegung der Erde um die Sonne zum Beispiel spielt das keine Rolle. Ja, wenn du mit der Raumsonne zum Mars fliegen willst und irgendwie punktgenau landen, selbst nicht mal da brauchst du die Relativitätstheorie wirklich. Ja, aber bei Merkur eben nicht, und das war eben das Äquivalent zur modifizierten Newtonschen Dynamik. Ja, da hat Einstein gesagt, okay, unsere Gravitationstheorie ist falsch, da habt ihr eine neue. Und das, wir haben quasi für beide Ansätze funktionierende Beispiele, und bei der dem Problem der überschüssigen Gravitation, wenn man so will, wissen wir heute noch nicht, welcher Ansatz der korrekte ist. Die wissenschaftliche Community ist mehrheitlich auf der Seite der dunklen Materie, weil die einfach, ja, es ist eine flexiblere Theorie, weil wenn du sagst, das Gravitationsgesetz ist anders, dann ist es im ganzen Universum überall gleich anders.
Sollte man meinen.
Naja, also gut, wenn du davon ausgehst, dass die Naturgesetze mal hier so sind und dort drüben anders sind, dann kann man das mit der Wissenschaft gleich bleiben lassen und ein Bier trinken gehen, weil dann...
Das finde ich jetzt, also ich finde, das ist nicht die schlechteste Alternative.
Ja, eher, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Motivation, weswegen wir das betreiben. Also wir gehen davon aus, dass die Natur prinzipiell für uns verständlich ist und nicht komplett wahllos funktioniert. Und wenn das so ist, wie gesagt, ein Naturgesetz, auch eine modifizierte Newtonsche Dynamik, und das Newtonsche ist da durchaus auch allgemein zu sehen. Also es gibt natürlich auch eine modifizierte Einstein-Version von dem Ganzen. Aber wie gesagt, die großräumige Bewegung, da kommen wir mit Newton durch, also hat es den Namen modifizierte Newtonsche Dynamik immer noch behalten. Aber wir könnten, wenn wir das mit der dunklen Materie vergleichen, das ist einfach Zeug. Das liegt rum im Universum und in manchen Ecken mehr, in manchen Ecken weniger. Und drum ist halt auch der Effekt der dunklen Materie, wenn es sie gibt, in unterschiedlichen Ecken des Universums unterschiedlich stark. Das heißt, da kannst du halt sehr viel flexibler die Dinge erklären und so, wie das aussieht, was wir beobachten, scheint es so, als bräuchten wir was Flexibleres als ein Gravitationsgesetz, das einfach ein bisschen anders ist. Obwohl es da auch immer wieder neue Daten gibt. Also es ist halt wirklich momentan ja eine offene Frage mit einem leichten Vorteil für die dunkle Materie. Vor kurzem, und da kann ich jetzt das machen, was du immer so gerne machst, nämlich auf eigene Podcasts verweisen.
Ach so, ich dachte Nibiru rufen oder Oumuamua oder so.
Nein, kann man auch rufen. Aber in dem Fall habe ich mit Ruth in unserem letzten Universums-Podcast, Folge 88, exakt das besprochen. Da hat Ruth nämlich eine neue Arbeit, also ich glaube es im Sommer ist die vorgestellt, wo man Doppelsterne beobachtet hat in der Milchstraße, und dann hat der entsprechende Forscher, dessen Namen ich jetzt nicht mehr in meinem Kopf habe, eine wissenschaftliche Arbeit mit dem durchaus ein bisschen meiner Meinung nach übertriebenen Titel veröffentlicht: Breakdown of the Newton-Einstein Standard Gravity, also der Zusammenbruch der Gravitation. War auch in den einschlägigen Medien mit entsprechenden Schlagzeilen vertreten damals.
Aber zwischen wieder vorstellen, ja.
Also die Grundidee da war, dass du eben das Gravitationsgesetz auf eine Art modifiziert, die eine Mindestbeschleunigung voraussetzt. Genauso wie bei Einstein, ja, die Lichtgeschwindigkeit eine Maximalgeschwindigkeit ist, und aus dieser Maximalgeschwindigkeit folgen eben die ganzen ja Absonderlichkeiten der Relativitätstheorie, hat man eben hier bei der modifizierten Newtonschen Dynamik eine Mindestbeschleunigung definiert und gesagt, okay, langsamer als das kann nichts beschleunigen. Geht nicht. Mhm. Ist halt Naturgesetz. Genauso nichts schneller als Licht geht nicht und langsamer als diese Mindestbeschleunigung geht nicht. Und das ist natürlich ein Effekt, den du normalerweise nicht siehst, weil diese Mindestbeschleunigung, die ja, siehst du halt nur, wenn Objekte halt sich sehr, sehr, sehr schwach gravitativ anziehen. Mhm. Und meistens bist du in so Sonnensystem, Planeten um die Sonne, Sterne durch die Galaxie, da sind die Anziehungskräfte entsprechend stark. Aber die haben sich dann Doppelsterne angeschaut, sehr weit voneinander entfernte Doppelsterne, die sich dann auch gegenseitig entsprechend schwach anziehen. Mhm. Und mit den Daten des Gaia-Weltraumteleskops, das ja sehr viele Sterne sehr exakt beobachtet hat, aus der Bewegung der Doppelsterne probiert abzuleiten, ob es da Hinweise auf diese Mindestbeschleunigung gibt. Und behaupten in der Arbeit, diese Hinweise festgestellt zu haben. Ich behaupte, mit den Daten kann man das nicht wirklich feststellen. Und wer es genau wissen will, kann sich dann diese Folge anhören, weil da ja die Daten nicht ausreichen. Sie reichen aus, um darauf hinzuweisen, dass da möglicherweise was sehr Interessantes abgeht. Aber sie reichen nicht aus, um den Zusammenbruch der Gravitation zu postulieren. Also um kurz nochmal die Eingangsfrage zusammenzufassen. Also die modifizierte Newtonsche Dynamik,
Mond finde ich toll.
Ist eine Hypothese, um zu erklären, was wir seit 100 Jahren im Universum beobachten. Mhm. Es ist eine Hypothese, die durchaus viele Dinge erklären kann, die aber viele Dinge auch nicht erklären kann, wo die Hypothese der dunklen Materie Dinge besser erklären kann. Aber beide Theorien sind noch im Rennen, wenn man so will. Und am Ende wird es wahrscheinlich, wie so immer, darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich eh beides irgendwie zutrifft. Wir werden wahrscheinlich irgendwo noch dunkle Materie finden und wir werden das Gravitationsgesetz modifizieren müssen.
Ja, das nächste aus dem Universum, was mich interessiert, da habe ich überhaupt nicht, hab gedacht, das erzählt Florian mir hoffentlich. Die Bennu-Sonde hat interessante Sachen zurückgebracht. Hast du da was mitgebracht?
Ja, habe ich. Also ich habe nichts mitgebracht, deshalb die Bennu-Sonde mitgebracht.
Klar, aber hast du da was Interessantes in unsere Sendung mitgebracht?
Ja, habe ich. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge besprochen, dass die Raumsonde OSIRIS-REx Zeug auf die Erde geworfen hat.
Genau.
Und zwar Zeug, das sie zuvor beim Asteroid Bennu aufgesammelt hat. Und dieses Material vom Asteroid, das erste Mal, dass wir eine relevante Menge hatten, haben jetzt in dem Fall von einem Asteroid, das wurde jetzt zumindest mal provisorisch untersucht. Wie gesagt, da wird es noch jahrzehntelang Forschung geben und so weiter.
Ist das nicht schade? Kann man das nicht? Warum dauert das so lange? Warum kann man denn nicht? Also ich meine, was klar, die erfinden dann wahrscheinlich in 10 Jahren neue, was weiß ich was, Atomgraphenspektrographie, weiß der Geier, und gucken sich das dann nochmal neu an. Aber müssten wir das nicht mit den Mitteln, die wir haben, ratzfatz analysiert kriegen?
Ja und nein. Also natürlich wird man in Zukunft neue, bessere Methoden haben, mit denen du dann ganz neue Hinweise kriegst. Wir werden in der Zukunft auch komplett neue Fragen haben, an die wir jetzt noch gar nicht denken, dass wir sie mit diesem Zeug beantworten können. Und selbstverständlich wäre es auch möglich, dass wir jetzt hier diese Art der Forschung mit dem, was wir jetzt wissen und können und dem Material, was wir jetzt haben, dass wir das sehr viel schneller machen könnten. Aber es ist halt wie immer ein Ressourcenproblem. Also ich muss das halt sagen, hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt, lasst alles stehen und liegen und kümmert euch jetzt nur um das. Aber dann wird man ganz viel anderes Zeug nicht machen. Ja. Also es ist halt so, wie es ist. Mit der Forschung, wir haben nur eine begrenzte Menge an Ressourcen und auch nur eine begrenzte Menge an Expertise. Es nutzt dir jetzt nichts. Also wenn die jetzt mir so ein paar Grübel schicken, dann kann ich es mir irgendwie in ein Marmeladenglas auf dem Schreibtisch stellen, angucken.
Fermentieren aber lassen, mal gucken, was dann passiert.
Aber ich kann da jetzt nicht sonderlich hilfreich weiterforschen. Und es wird halt nicht allzu viele Menschen geben, die da entsprechend involviert sind oder beziehungsweise involviert werden können, um was Sinnvolles zu sagen. Und dann kommt natürlich dazu, ich meine, ja, die NASA hat die Raumsonde gebaut und bezahlt. Und die wollen jetzt halt erstmal selbst mit dem Zeug arbeiten, bevor sie es dann den anderen weitergeben. Aber, wie gesagt, sie haben jetzt mal geschaut und vor allem, was sie jetzt untersucht haben, ist noch nicht mal die eigentliche Probe, sondern das Zeug, was so außen dran gepappt ist, wenn man so will.
Und der Dreck.
Wir haben ja, glaube ich, damals, als Osiris-Rex die Probe genommen hat, auch darüber gesprochen, dass das fast zu erfolgreich war. Also es war von Anfang an nicht klar, ob da überhaupt eine relevante Menge jetzt genommen werden kann und wie das mit dem Transport funktioniert, weil hat man noch nie gemacht. Aber hat sich herausgestellt, die Sonde hat anscheinend so viel Zeug aufgesammelt, dass der Deckel nicht zugegangen ist. Und jetzt haben sie dann wirklich eine Zeit lang gebraucht, um den Deckel ordentlich zuzukriegen. Und
ja, und tolle Vorstellung. Das heißt, dass das Material, also das Ding wird das Material ja von der Oberfläche gekratzt haben. Das Material war weicher, voluminöser, als sie gedacht haben? Oder was?
Also, naja, sie haben, die Details kann ich jetzt auch nicht mehr genau wiedergeben, aber sie haben da so eine Art kleine Stickstoffexplosion, glaube ich, irgendwie verursacht auf der Oberfläche, wo das Zeug weggesprengt worden ist. Und das ist halt dann von so einem Behälter aufgesammelt worden. Oder halt irgendwie ist dann das, was halt reingeflogen ist in den Behälter, hat man mitgenommen. Und da ist halt irgendwie mehr reingeflogen, als man dachte. Und es waren auch irgendwie größere Stückchen, als man dachte. Und dann hat sich beim Zumachen ja ein bisschen was verklemmt im Sammelbehälter. Und ja, man hat das dann eh hinbekommen. Also man hat dann, ja, ich glaube, man hat einfach ein paar Mal auf und zu gemacht oder irgendwie so, und dann ging es eh zu, das Teil. Aber es ist halt dann, ja, Asteroidenstaub halt dann auch außenrum noch neben am Deckel und so weiter liegen geblieben. Und das muss man natürlich, das ist ja jetzt quasi nicht auch Material, das man natürlich haben will und untersuchen will, aber man möchte es jetzt nicht vermischen mit dem, was wirklich im Behälter drin ist. Weil der ist ja extra konstruiert, dass da wirklich ja ohne Kontamination ist, dass da nichts irgendwie reinkommt und dass das erst dann untersucht wird, wenn du wirklich aufmachst. Und das andere Zeug, ja, das ist halt auch nicht, klebt jetzt auch nicht so außen an der Sonde dran, sondern es ist schon auch ein bisschen geschützt natürlich. Aber
ich hätte als nächstes nämlich gefragt, wie die das unterscheiden wollen von dem Driss, der hochgewirbelt worden ist, als das Ding aufgeschlagen ist.
Ja. Das kann man schon unterscheiden, aber du kannst halt nicht ausschließen, dass da jetzt natürlich irgendwie ein bisschen was reingekommen ist von der Erdatmosphäre, von dem Material auf der Erde, weil das halt nicht in dem Behälter ist, der verhindern soll, dass sowas passiert. Ja, und jetzt müssen sie erstmal das Zeug von außen irgendwie wegputzen, bis sie dann wirklich an das Zeug von innen kommen und haben jetzt auch mal ein bisschen das von außen natürlich schon angeschaut und festgestellt, dass es ja vielversprechend ist, was da gesammelt wurde. Weil sie haben da erstmal sehr viel Wasser gefunden in dem Staub, Wassermoleküle, die in diesen ganzen Mineralien eingeschlossen sind. Was die Hypothese bestätigt, dass es die Asteroiden waren, die bei ihren Einschlägen vor 4,5 Milliarden Jahren das Wasser auf die Erde gebracht haben, das wir heute an unserer Oberfläche haben.
Und möglicherweise auch das Leben, was ja auch so eine Theorie ist.
Ja, da kommen wir auch gleich dazu. Also das Wasser, das ist, wie gesagt, das muss irgendwo von außen gekommen sein, weil wir wissen, dass es nicht von innerhalb der Erde gekommen sein kann, weil die Erde zu heiß dafür war, wie sie entstanden ist. Es ist halt dann nur die Frage, welche Arten von Asteroiden waren es genau? Waren es mehr Asteroiden oder waren es mehr Kometen und so weiter? Da wird noch diskutiert. Aber zumindest wissen wir jetzt, okay, das Zeug von den Asteroiden, da ist wirklich haufenweise Wasser drin. Und die Bausteine des Lebens, das ist auch eine Hypothese, dass die durch Asteroiden gekommen sind. Also Bausteine meine ich jetzt wirklich irgendwie nicht jetzt irgendwie so Arme und Beine oder irgendwie sowas, sondern halt, dass da die chemischen Moleküle, die halt das, auf dem das Leben basiert, wo man sich denkt, dass das Leben daraus entstanden ist. Da wissen wir auch, dass wir so gut wie alles, was wir an chemischen Bausteinen brauchen, haben wir schon auf Asteroiden und Kometen nachgewiesen. Und auch hier jetzt bei dem Staub von Bennu hat man festgestellt, dass da zum Beispiel Schwefel mit drin ist. Und Schwefel ist auch ganz interessant, weil Schwefel durchaus einen großen Einfluss darauf hat, wie geologische Prozesse ablaufen. Also wenn viel Schwefel drin ist, dann schmilzt Gestein schneller oder langsamer. Weiß ich nicht, müssen wir die Geologiehörerschaft beantworten. Eins von beiden, auf jeden Fall. Also Schwefel hat irgendwie einen Einfluss darauf. Ja. Und natürlich braucht die Biologie auch Schwefel. Und sie haben auch in diesen Krümeln Magnetit gefunden. Das ist so, ja, irgendwie Eisenoxid-Zeug. Das weiß man auch, dass das bei diversen chemischen, organisch-chemischen Reaktionen ein wichtiger Katalysator ist. Das heißt, sie haben schon mal jetzt so rein auf mineralischer Ebene das Zeug gefunden, das so bei der Entstehung des Lebens eine wichtige Rolle gespielt haben könnte hier auf der Erde. Und sie haben auch sehr viel Kohlenstoff gefunden drin. Und das wissen wir auch, Kohlenstoff ist auch ein essentielles Element, das wir brauchen für Leben. Man hat es natürlich noch nicht im Detail untersucht alles, aber sagen die Forscherinnen und Forscher, sie haben den richtigen Asteroid ausgewählt. Also sie haben das Zeug, mit dem die Astrobiologie Spaß haben kann bei der Forschung. Und für den Rest müssen wir warten, was rauskommt.
Ja, haben wir noch ein paar Jahre Sendungen zu füllen, dann im Zweifelsfall. Habe ich denn was Interessantes zu erzählen? Das ist irgendwie alles so, tja. Der Golfstrom wird schwächer, haben sie jetzt rausgefunden. Das ist ja, was die ganze Zeit auch schon irgendwie ein bisschen gemutmaßt wird. Und das Woods Hole Oceanographic Institute, beziehungsweise die Woods Hole Oceanographic Institution und die University of Miami haben tatsächlich jetzt ausgerechnet, und da musst du mir wahrscheinlich ein bisschen bei helfen gleich wieder, haben ausgerechnet, dass beim Rechnen, genau, beim Erklären, wie man das rechnet, haben ausgerechnet, dass sich der Wassertransport durch die Straße von Florida in den letzten 40 Jahren um 4% verringert hat. Und sie sagen gleichzeitig, dass sie zu 99% ausschließen können, dass das eine zufällige Datenkollision sei. Was sie nicht geguckt haben, ist, warum der sich abgeschwächt hat. Also können nicht sagen, ist das natürlich Ursache, passiert das ständig, so zyklisch, oder ist es der Klimawandel? Da bräuchte man dann noch mehr Forschung. Wie sie es ausgerechnet haben, und haben sie das, und da wahrscheinlich kannst du es besser erklären, als ich sie hier verstanden habe, auf der Basis von Bayesian Modellen. Hätten sie Tausende von Datenpunkten aus drei unabhängigen Datensätzen ausgewertet?
Kein Mensch kann erklären, wie Bayesische Statistik funktioniert.
Also das, ich habe immer verstanden, also ich habe das immer so verstanden, dass also eine Bayesisches Modell, oder wenn man etwas auf dieser Basis berechnet oder beurteilt, ist, du nimmst halt so viele Daten wie möglich, wirfst die alle in einen Topf und dann kommt ein plausibles Ergebnis raus oder ganz viele plausible Ergebnisse, und das, was am plausibelsten ist, ist das richtige Ergebnis. Kann man das so sagen?
Man kann, aber vermutlich ist es falsch, wenn man es so sagt.
darum brauche ich deine Hilfe.
Ja, das war nur ein Witz, das war keine Erklärung für irgendwas. Aber das ist wirklich mal ein Aufruf an die Hörerschaft. Ich weiß, dass wir viele Mathe, Statistik, das ist ja auch in der Informatik mit dabei, Expertinnen und Experten drin haben. Ich suche schon seit Ewigkeiten nicht nach einer Erklärung. Ich kann mir das schon durchlesen und dann irgendwie auch so halbwegs verstehen, worum es geht, und dann einen Tag später habe ich es wieder vergessen. Ich hätte gern wirklich eine Erklärung, mit der man auch irgendwie, selbst wenn sie, keine Ahnung, 10 Minuten dauert oder sowas, aber wo man Leuten erklären kann, die jetzt nicht irgendwie, wo ich nicht irgendwie mit Modellparametern und a priori Wahrscheinlichkeit und a posteriori Wahrscheinlichkeit und so, also wirklich halt, ja, eine populärwissenschaftliche Erklärung für das Ding, eine gute. Da bin ich schon länger auf der Suche. Ja. Also was ich jetzt sagen kann.
Vor allen Dingen eine Erklärung, die so Typen wie ich auch verstehen und nicht nur so verstehen, wie ich das Gefühl habe, das mit den Quanten einigermaßen verstanden zu haben, sondern so verstehen, dass ich es auch weitergeben kann, dieses Wissen oder dieses Verständnis.
Also das, was ich jetzt spontan sagen kann dazu, ist, dass es bei der Bayesian Statistik darum geht, dass die Wahrscheinlichkeit von etwas davon abhängt, was du weißt vorher. Ja, und wenn du dann mehr weißt, indem du irgendwie neue Erkenntnisse dazu bekommst, ändert sich die Wahrscheinlichkeit. Also das klingt jetzt alles sehr, fast schon trivial, hat aber irgendwie mathematisch eine ganz andere Bedeutung. Also ich kann es wirklich jetzt nicht, ich hätte wirklich vorbereiten müssen.
Wir brauchen eure Hilfe. Ja, aber vielleicht gibt es ja wirklich jemanden. Mir schwebt da sogar schon jemand vor, obwohl der ist Physiker, aber vielleicht weiß der, kann der das trotzdem. Aber ich habe kürzlich nämlich einen sehr guten Wissenschaftskommunikator kennengelernt.
Ja, es ist eine Variante ist falsch, Stilrichtung in der Statistik. Bedingte Wahrscheinlichkeiten.
So der
sind vielleicht auch nur Schlagwörter rausschmeißen, ja.
Educated aber, guess der Wissenschaft sozusagen.
Nein, es ist schon mehr. Aber wie gesagt, es ist was ich habe nie den Anlassfall gehabt, wo ich das erklären hätte müssen. Also in meiner Kommunikationsarbeit gab es jetzt nie eine Situation, wo ich jetzt dringend die Bayesche Statistik erklären müsste. Darum habe ich mich dann nie wirklich,
jetzt hast du den Salat.
Entsprechenden, ne? Engagement dahingesetzt, um das so aufzuarbeiten, dass man es eben muss ja auch erklären kann, Menschen.
Muss erst so ein abgebrochener Medienwissenschaftler um die Ecke kommen und das Ding reindrücken.
Ich meine, das Zeug ist alt, das ist vom, ich glaube, Mitte des 18. Jahrhunderts ist das entwickelt worden. Der Herr Thomas Bayes.
Ja, nu, aber was nutzt es uns, wenn wir nicht wissen, was er entwickelt hat? Aber anscheinend ist es gut genug, um ein Paper zu schreiben, das nachweist, dass der Golfstrom sich tatsächlich abschwächt.
Ja. Wir werden einfach ein großes Bayes-Festival machen. Man hat in der Thomas Bayes Geburtstag, da mieten wir eine Bühne und dann sollen alle hier auftreten.
Bayes
und die Leute, Slam. die schlecht erklären, werden mit Tomaten beworfen. Genau. Er ist geboren, gibt es ein Jubiläum, 7. April 1761 ist er gestorben. Ja, dann müssen wir warten bis zum 300. Geburtstag, aber ja, dann machen wir einfach so.
Aber das ist bestimmt eine witzige Sache, sowas ähnliches wie ein Science Slam zu haben, wo aber nur dieses eine Ding erklärt wird und hinterher wird darüber abgestimmt, wer es am besten gemacht hat. Das ist eigentlich eine nette Idee.
Ja. Kann man dann wiederholen.
Veranstaltungsorganisation für bekloppte Ideen, die in Podcasts geboren werden.
Genau.
Kann sich gerne jemand bewerben. Also ich suche immer nach sowas. Also ich würde ja gerne Live-Sachen machen, aber ich kann die nie selber organisieren.
Ja, so geht's mir auch immer. Aber mit Goldschirm, ja, interessantes Thema. Aber da passt gleich eine andere Geschichte dazu. Nämlich, ist dir aufgefallen, dass es im Sommer heißer war als sonst?
Jein. Ich muss tatsächlich Jein sagen. Also mir ist aufgefallen, dass der heiße Sommer länger war als sonst. Dass es heißer war als sonst, ist mir nicht aufgefallen. Tatsächlich nicht. Also es ist natürlich rein anekdotisch, ne? Aber ich habe halt, also mein Schlafzimmer geht nach Süden. Das heißt, es ist bei mir im Schlafzimmer im Sommer naturgemäß sehr warm. Und ich habe einen Ventilator auf meiner Kommode stehen und wenn ich dann ins Bett gehe abends und schlafen will, dann schalte ich diesen Ventilator ein, damit mein Schweiß ein bisschen verdunstet und ich gekühlt werde und darum besser schlafen kann. Und das funktioniert auch sehr gut. Entgegen allen Mythen, die so unterwegs sind, dass Ventilatoren krank machen würden, das ist Quark. Und ich habe diesen Ventilator dieses Jahr so selten laufen gehabt, wie seit Jahren nicht mehr. Das heißt, gefühlt war dieser Sommer nicht heißer. Das ist wirklich ein ganz interessanter Effekt. Also, weil er war es ja.
Ne? Ja, nein, also ich wollte jetzt eigentlich gar nicht auf den scheinbaren Widerspruch zwischen Statistik und persönlichen Erlebten hinaus. Das wäre wieder ein ganz anderes Thema.
Ich wollte auch mal eine Geschichte erzählt haben.
Aber es ist ja tatsächlich auch wie eine spannende Geschichte, dass irgendwie Leute sagen, ja, in meiner Kindheit war es ja auch heiß, bin ich auch barfuß rumgelaufen den ganzen Sommer. Aber das ist halt die Erinnerung. Und wenn du es mit Daten abgleichst, siehst du halt, das ist, keine Ahnung, in deiner Kindheit vermutlich, gab es Sommer, wo es keinen einzigen Tag über 30 Grad gab.
Ja, es gab auch Sommer, wo es mehrere Tage über 30 Grad gab, aber was es früher nicht gab, das war ein Sommer, in denen ich, jetzt lass mich nicht lügen, was das Datum war, aber in denen ich Mitte September ich gucke das jetzt mal nach, also weil das fand ich wirklich beeindruckend. Es war ja genau Mitte September. Genau Mitte September, vom 15. bis zum 23. September waren wir an unserem Standardurlaubs, also Frühherbst- oder Spätsommerurlaubsziel Gardasee. Und da waren es teilweise, ich glaube, wir hatten einen Tag, hatten wir wirklich 30 Grad, ansonsten immer 26, 27, 28, aber witzige Luftfeuchtigkeiten. Ich habe noch nie so viel Klamotten durchgeschwitzt und ich habe komplett falsch gepackt gehabt, weil ich daran gewöhnt war, dass da maximal 21 Grad oder sowas sind.
Ja,
das meine ich mit länger. Also der war länger wärmer. Ja.
Ich bin letzte Woche noch mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter abends draußen beim Italiener gesessen. Also in Österreich, nicht in Italien. Meine Mutter hat irgendwie gerade geschrieben, sie ist in den Kroatien und sie war baden.
Ja, das ist auch eher ungewöhnlich.
Ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich, wie gesagt, auf diese ganzen, das persönliche Erleben gar nicht hinaus, sondern eben wirklich auf die Statistik. Also wenn du die Statistik anschaust, dann war dieser Sommer natürlich heißer, glaube ich, als alle bisher gemessenen. Ist natürlich dann noch, wenn du es global und lokal unterscheidest. Ich habe jetzt hier Daten aus Österreich, die sich jetzt auf den September beziehen, wo der September der wärmste ever war, seit es Messungen gibt. Ich nehme an, das wird in Deutschland vermutlich nicht massiv anders sein. In Österreich waren die Werte, die Temperaturen, wenn man sie vergleicht mit der Zeit von 1991 bis 2020, dann hatten wir diesen September 3,2 Grad mehr im Tiefland, in den Bergregionen 4,2 Grad mehr. Aber dass es mehr ist, ist klar. Das ist auch genau das, was die Klimaforschung sagt, dass es halt genau das passieren wird. Was überraschend trotz allem ist, dass es so viel mehr ist. Mit dem hat eigentlich keiner gerechnet. Mhm. Ja, also es haben alle, die Ahnung vom Thema haben, gerechnet damit, dass es halt einfach diese Rekorde geben wird. Ja, das ist jetzt nichts überraschend. Aber dieses Ausmaß, das hat tatsächlich auch die Leute, die sich auskennen mit dem Thema, überrascht, dass es wirklich jetzt im September so extrem wär war. Und wir erinnern uns vielleicht noch, in den sozialen Medien sind im Sommer auch diese Kurven rumgegangen, wo du immer gesehen hast, dass die aktuellen Messwerte absurd weit über den Mittelwerten drüber gelegen sind, egal ob du dir jetzt die Meerestemperatur angeschaut hast, die Lufttemperatur und so weiter.
Nicht nur das Sommerwetter, sondern auch die Meeresoberfläche, die war ja auch absurd warm. Ne?
Genau. Und hat man sich natürlich überlegt, okay, wenn das Klima, wir haben ja Klimamodelle, die halt modellieren, was passiert. Das wird abgeglichen mit der Vergangenheit und prognostiziert in die Zukunft. Und natürlich sind auch statistische Modelle, das heißt, da gibt es Mittelwerte, da gibt es Grenzen. Aber das, was wir jetzt messen, fällt halt voll aus diesen Grenzen raus. Ja, wie gesagt, das ist jetzt heißt nicht, dass die Klimamodelle falsch sind, weil das eben statistische Modelle sind und es gibt halt Wahrscheinlichkeiten, dass du halt auch mal aus den quasi über diese 95% Perzentile, wie das alles da heißt, irgendwie rausfällst und so weiter. Aber man möchte halt doch gern verstehen, was jetzt der Grund ist, warum das so ist. Weil auch das ist ein Hinweis darauf, wenn jetzt deine aktuellen real gemessenen Daten massiv von der Vorhersage abweichen, dann kann es eine zufällige Schwankung sein. Aber es kann eben auch, wie bei der dunklen Materie, ein Hinweis sein, dass man halt irgendwie ein Element des Systems im Modell übersehen hat. Oder nicht auf die richtige Weise involviert hat.
Kann man das nach einem Jahr mit solchen Ausreißern überhaupt schon seriös angehen? Oder müsste man nicht erstmal noch ein bisschen warten, um zu sehen, ob das vielleicht einfach nur ein Ausreißer war, der irgendwie, der war halt da und die nächsten 30 Jahre bleibt es wieder im Durchschnitt?
Also im durchschnittlichen Anstieg? Müsstest du jetzt tatsächlich jemand aus der Klimaforschung fragen, ob das jetzt wirklich so extrem ist, dass man da sagt, okay, das geht nicht mehr, da brauchen wir irgendwie was anderes, oder ob wir sagen können, okay, das normalisiert sich vielleicht wieder, also Klima normalisiert sich nicht so schnell wieder, aber halt
das neue Normal.
Dieser Konflikt zwischen der aktuellen Messung und dem Modell. Aber ja, natürlich, man kann und wird warten und schauen, was passiert, aber das ist so ein extremer Fall, dass eben die Forschung jetzt ziemlich schaut, was da sein könnte. Und ein Aspekt, wo sie gesagt haben, das könnte einen Einfluss haben, ist das El Niño-Phänomen. Mhm. Wissen wir auch, das ist auch schwer zu erklären, was El Niño ist und deswegen versuche ich es auch gar nicht. Ich habe es mal verstanden, das ist das Schöne, wenn man solche Arbeiten macht. Beim El Niño habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt, weil ich es verstehen wollte und habe das Ganze so durchgearbeitet, bis ich es verstanden habe, was El Niño ist. Und
naja, Passatwind dreht sich um, schiebt warmes Oberflächenwasser von Südamerika über den Pazifik nach Südostasien und mit allen Konsequenzen.
Ein bisschen komplexer ist es noch, aber ich hab's mittlerweile wieder vergessen, aber das ist das Schöne, darum schreibe ich gern so viele Sachen und ich schreibe Blogtexte, Bücher und ich habe auch meine Podcast-Skripte und diese El Niño-Geschichte war eine Podcast-Folge bei den Sternengeschichten und ich weiß genau, ich habe das aufgeschrieben, ich brauche es dann wieder anschauen, weil wenn ich es einmal verstanden habe und aufgeschrieben habe, dann verstehe ich es sofort wieder, wenn ich es wieder lese. Also ich vergesse es vielleicht, aber wenn ich es einmal verstanden habe, dann ja, kriege ich es wieder. Und darum bin ich immer froh, wenn ich sowas aufgeschrieben habe. Aber in dem Fall hat man könnt ihr das gerne, ich kann das auch verlinken in den Shownotes, ja. Wer das genau wissen will. Es ist, wie gesagt, auch viel noch nicht verstanden. Also man kann El Niño gut erklären, warum diese Ozeanströmungen sich da ändern, wie sie ändern, das weiß man noch nicht im Detail.
Na, aber ist es nicht eher, warum die Winde sich ändern, weiß man nicht?
Ja, es hängt ja eins vom anderen ab. Also man weiß also die grundlegende Ursache für das El Niño-Dingens, kennt man doch nicht. Aber man kennt sehr gut die Auswirkungen und man weiß, dass eben El Niño auch dazu führen kann, dass es eben wärmer wird, zusätzlich wärmer. Und
auch bei uns hier, das ist ja eigentlich das Interessante, normalerweise ist ja so Nordwesteuropa von El Niño weitgehend unbetroffen. Ne?
Ja, also in dem Fall haben sie auch gesagt, okay, das El Niño wäre zwar eine Möglichkeit, aber eigentlich eine unwahrscheinliche Möglichkeit, weil das zu schnell wäre eigentlich. Ja, weil diese El Niño-Phase, die aktuelle, die ist gerade erst im Starten und die Auswirkungen sollten dann eigentlich erst ein Jahr später, noch ein bisschen später kommen. Also jetzt wäre es eigentlich zu früh. Aber, und das ist die eigentliche Geschichte, die Erklärung, die momentan wirklich favorisiert wird, ist eine Erklärung, die einerseits erfreulich ist und andererseits ziemlich katastrophal ist.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, also auch da, es tut mir leid, das war jetzt irgendwie gar nicht so beabsichtigt. Auch da kann ich auf den Podcast Das Klima verweisen, wo wir da
die Shownotes werden lustig. Ich schreibe dann ja immer auch hörenswert und dann die einzelnen Folgen. Ich mache einfach einen Link auf dein gesamtes Werk, oder? Ja.
Nee, aber da hat tatsächlich Claudia hat in der vorletzten Folge diese Forschungsarbeit, die da jetzt in diesem neueren Artikel ins Feld geführt wird, um diese Temperatursprünge zu erklären, ausführlich vorgestellt. Es ist, wenn man es ein bisschen spektakulär sagen will, die vermutete Ursache für den extremen Anstieg der Temperatur ist die Beendigung eines unabsichtlichen Geoengineering-Projekts.
Ach, die Schifffahrt.
Die Schifffahrt, genau. Schiffe, Containerschiffe, die überall rumfahren, die sind jetzt nicht so arg, das war dieser Mythos, mit dem Claudia damals in der Podcast-Folge ihre Geschichte gestartet hat. Es ist nicht so, dass irgendwie die 10 größten Containerschiffe so viel CO2 in die Atmosphäre pusten wie alle Autos der Welt oder was auch immer da für Memes durchs Internet geistern. Mhm. Das stimmt alles nicht. Aber die Schiffe sind extrem schmutzig. Ja, die haben extrem viele Schwefelverbindungen und anderes Zeug. Also Schifffahrt ist extrem schmutzig.
Oh ja. Und neulich gab es irgendwo eine Meldung, dass irgendein Kreuzfahrtschiff jetzt umweltfreundlich fahren würde, weil sie Diesel statt Schweröl verwenden würden.
Ja.
Musste ich sehr lachen, ja.
Ja, aber wie gesagt, die Schifffahrt als global gesehen ist ein extrem schmutziges Geschäft. Und das ist auch was wir wissen, dass Luftverschmutzung gut fürs Klima ist, wenn es zu heiß ist. Mhm. Ja, also Luftverschmutzung sorgt dafür, oder diese Art der Luftverschmutzung, nicht jede Art der Luftverschmutzung, aber Luftverschmutzung, gerade so Schwefelzeugs und so weiter, sorgt dafür, dass weniger Sonnenlicht die Erde erreichen kann und die Erde abkühlt. Das sieht man sehr schön, wenn man sich so historische Klimakurven anschaut. Dann siehst du immer, wenn früher so ein großer Vulkan ausgebrochen ist, geht es immer ein paar Jahre die Temperatur danach runter und dann geht es wieder rauf. Also bis zum Beginn der industriellen Revolution waren die Vulkane die wesentlichen Treiber, also wenn man es jetzt auf kürzeren Skalen betrachtet und nicht zu den großen astronomischen Skalen übergeht, aber auf den kürzeren Skalen waren im Wesentlichen die Vulkane die einzigen relevanten Treiber für die Temperatur, die globale auf der Erde, weil immer wenn ein Vulkan ausgebrochen ist, hast du haufenweise Schwefelklump in der Atmosphäre gehabt und dann ist es kurzfristig die Temperatur runtergegangen.
Na, das Jahr ohne Sommer gab es doch 1800,
zum Beispiel,
schieß mich tot. Ne?
Mhm. Ja, gab mehr solche Ereignisse, aber selbst bei so kleineren Ausbrüchen hat man das gesehen. Aber dann kam eben der Mensch und dann haben wir mit unseren Treibhausgasemissionen so einen größeren Trend darüber gelegt. Also du siehst in den Kurven immer noch die Ausschläge der Vulkane, nur ist es jetzt eben keine Rückkehr dann zur gleichen Temperatur, sondern du hast, wo du früher einfach eine waagrechte Kurve gehabt hast, im Wesentlichen, wo halt die ab und zu nach unten abgeknickt ist, wenn ein Vulkan ausgebrochen ist und dann wieder aufs normale Niveau aufgestiegen ist, haben wir jetzt so eine ansteigende Kurve, die ab und zu halt mal ein bisschen so eine kleine Delle drin hat, weil eben ein Vulkan ausgebrochen ist, aber es steigt insgesamt an. Ja, also das wissen wir und wir können auch zum Beispiel sehen, dass es einen Temperatursprung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir können sehen, was die Auswirkungen der Autoindustrie waren, als die dafür gesorgt haben, dass sie nicht mehr ganz so schmutzig sind. Also trotz aller VW-Skandale und so weiter, es gab ja zumindest mal davor ernsthafte Bemühungen, die Verschmutzung einzuhalten mit den Katalysatoren. Und dann nicht nur der Autoindustrie, sondern eben auch bei den Fabriken. Also da weiß man irgendwie, ja, so 70er, 80er Jahre, da haben wir schon global einiges getan gegen die Luftverschmutzung. Ja, wird sich vielleicht die Älteren noch erinnern können.
Ich glaube, die Älteren.
Dass es, ja, also das ist halt wirklich so, keine Ahnung, wer da jetzt irgendwie ja, im Ruhrgebiet gewohnt hat oder sowas, dass es da das, früher ja, das schmutziger ist, war als heute.
Ja, das merkst du ja auch schon, je nachdem, also wenn du in andere Länder fährst, die nicht ganz so starke Umweltauflagen haben, wie beispielsweise so ja, bundesdeutsche Großstädte oder sowas, da merkst du ja schon den Unterschied.
Ja. Also wir wissen, wollte ich damit sagen, dass die Luftverschmutzung einen Einfluss auf die Temperatur hat, weil wir das eben auch in dem Fall bei den 70er, 80er Jahren bei diesen Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung auch sehen können, dass es da eben so einen Treiber gegeben hat, der das Klima ein bisschen nach unten gedrückt hat, was jetzt keine große Auswirkung gehabt hat, weil wir halt da zur gleichen Zeit so viel CO2 in die Atmosphäre gepustet haben. Mhm. Aber jetzt hat man tatsächlich im Jahr 2020 eine neue Verordnung, nicht verordnet, sondern die ist 2020 in Kraft getreten, nämlich um die Emissionen, die Luftverschmutzung, den Ausstoß von Schwefelverbindungen durch die Schifffahrt zu reduzieren. Mhm. Und das ist tatsächlich, hat funktioniert. Das ist auch mal was, was man erwähnen könnte, dass da wirklich es eine Verordnung gab, die einen Effekt gehabt hat.
Und das Spannende daran ist ja, dass du, die sind ja irgendwo auf hoher See unterwegs. Das heißt, du kannst es ja noch nicht mal so richtig überprüfen, ob die nicht, weiß ich nicht, ihren sauberen Biodieseltank dann umschalten auf einen Schweröltank und solange sie irgendwie weit weg vom Land sind, wo keiner nachguckt, weiter Dreck in die Gegend blasen.
Ja, ich weiß nicht, müsst man sich jetzt da genauer beschäftigen,
so ein bisschen wie
welche Mechanismen da wirklich so Überprüfungsmechanismen und so weiter existieren. Aber auf jeden Fall, man weiß, dass man jetzt in den letzten 3 Jahren hat man wirklich den Ausstoß dieses Drecks durch die Schifffahrt um 80% reduzieren können. Mhm. Was sehr, sehr gut ist, weil sehr, sehr viele Menschen durch die Luftverschmutzung sterben, ja, auf der ganzen Welt. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, dass das gemacht worden ist. Aber es hat dazu geführt, dass die Luft sauberer geworden ist und wie gesagt, saubere Luft, die
lässt mehr Energie durch.
Genau. Das heißt, das ist jetzt vermutlich einer der Gründe, warum sich die Meere gerade jetzt so extrem erwärmt haben. Und die Temperatur allgemein so extrem erwärmt haben.
Dann müsste das aber auch so bleiben, ne?
Ja, und genau das hat Stefan Rahmstorf in einem Interview gesagt hat. Das ist eine schlechte Nachricht, ja. Denn dann wäre die zusätzliche Erwärmung wohl von Dauer.
Ja. Und würde gleichzeitig auch wieder, also das würde ja jetzt nicht notwendigerweise dazu führen, dass wir nächstes Jahr wieder so einen Sommer haben wie dieses Jahr, sondern das würde das ganze System nochmal in seiner Resilienz herausfordern, sag ich mal.
Ja,
das zahlt genau. Ja dann nochmal zusätzlich auf den Klimawandel ein.
Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wann die ersten Idioten kommen oder vielleicht sind sie eh schon da, die sagen, naja, dann schaffen wir diese Verordnung wieder ab und pumpen Schmutz in die Luft. Aber ja, das führt natürlich auch zu nichts. Aber
irgendeiner von der FDP wird das wahrscheinlich fordern. Ja.
Ja, aber es zeigt halt mehrere Dinge. Es zeigt halt erstmal, dass wir nicht damit rechnen dürfen, dass alles so linear schlimmer wird, linear wärmer wird, sondern dass es durchaus auch große Sprünge geben kann, eben genau durch solche Ereignisse, wie sie da jetzt vermutlich durch die neuen Luftverschmutzungsregeln in der Schifffahrt stattgefunden haben. Und es ist auch etwas, was sich all diejenigen genau anschauen sollten, die immer gerne von Geoengineering und irgendwie große technische Lösungen für die Zukunft und so weiter sprechen, weil das ist genau das, was alle, die sich auskennen, immer sagen, dass sowas wie gezieltes Geoengineering, gibt es ja auch die Pläne, wo du sagst, wir bringen jetzt gezielt Schwefel in der Luft aus oder sonst was. Ja, also was dadurch ja ungezielte Luftverschmutzung durch die Schiffe passiert ist, gibt es ja durchaus auch.
Das Ministerium für die Zukunft.
Ja. Genau, ja. Also gibt halt, ja, aber es gibt ja durchaus, findet ja auch Forschung dazu statt und gibt diverse Initiativen, die sagen, wir machen das. Und man kann das auch machen und das würde auch dazu führen, dass die globale Erwärmung reduziert wird. Aber, und das ist der Punkt, dass die Ursachen nicht beseitigt und sobald du aufhörst damit, ist eben der Anstieg der Temperatur, der dann wieder einsetzt, der geht sehr viel schneller, als er sonst gegangen wäre. Also da hast du einen ganz großen Backslash und genau das sehen wir da bei diesem unabsichtlichen Geoengineering-Experiment.
Ja, schön ist das nicht.
Ja, aber spannend. Also immerhin das.
Immerhin sind wir dabei, wenn es spannend ist. Wir leben in interessanten und spannenden Zeiten. Wo du Vulkanausbruch sagtest, ich hatte auch noch was gefunden, und zwar ist das Ozonloch so groß wie selten zuvor, hieß die Überschrift. 26 Millionen Quadratkilometer ist es groß und ist eins der größten, das jemals gemessen wurde. Hat sich dieses Jahr gebildet, 2023, recht früh, und seit Mitte August wächst es schnell, und diese 26 Millionen Quadratkilometer hat es Mitte September erreicht gehabt. Und was sie auch nicht wirklich sicher wissen, ist, was die Ursache ist, dass dieses Ozonloch so groß ist. Das ist ja das schwankt, also es hängt dann auch an Temperaturen und Winden und sonst wie was zusammen. Sie führen es aber, oder vermuten zumindest, dass es zurückzuführen ist, auf einen Unterwasservulkan, und zwar den Hunga Tonga Hunga Haapai.
Ja, ja, genau, den
so heißt er. Oder so ähnlich heißt er, andere werden das anders aussprechen. Der ist im Januar 2022 ausgebrochen und hat dermaßen viel Wasserdampf in die Stratosphäre geschafft, dass dieser überschüssige oder dieses zu viel an Wasserdampf möglicherweise dazu geführt hat, dass mit Sonneneinstrahlung eine Reaktion in Gang gesetzt worden ist, die das Ozon schneller abgebaut hat.
Ja, genau, das ist nämlich noch auch was, bevor dann die Leute kommen und sich beschweren in den Kommentaren, dass ich jetzt vorhin gerade erklärt habe, dass Vulkane die globale Temperatur niedriger machen. Ja. Es gibt auch in anderen Fällen, in selteneren Fällen, die Möglichkeit, dass sie schlimmer machen, wenn eben ein Unterwasservulkan wahnsinnig viel Wasserdampf in die Atmosphäre schmeißt, weil Wasserdampf ist ein Treibhausgas.
Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, erinnerst du dich noch daran, wie wir früher über das Ozonloch geredet haben?
Weißt du, mit früher, wir früher, früher oder wir früher als,
die, die Menschheit früher, also vor dem FCKW-Verbot, vor diesem Montreal-Protokoll.
Ja, da bin ich noch zu jung, aber ich erinnere mich schon daran, dass wir es im Biologieunterricht hatten und dass es da eben gerade diese ja, ganzen Initiativen, die da gemacht wurden. Das war gerade so mein erster Kontakt mit Umweltschutz im Wesentlichen in meiner Jugend, Ozonloch und die Maßnahmen dagegen.
Was ich viel spannender finde, ist, dass wie früher, ne, wir haben es gibt ein Ozonloch, die Ozonschicht dünnt aus, die UV-Strahlung kommt durch, geht nicht ohne Schutz in die Sonne, diese ganzen Geschichten. Heutzutage liest du, dass das Ozonloch so groß wie ewig nicht ist. Und niemand redet drüber. Niemand sagt, ja, tu mal lieber Sonnenschutz drauf und so. Anscheinend ist irgendetwas in unserer Wahrnehmung passiert.
Ja, aber das kannst du auch genauso beobachten bei der Corona-Pandemie. Die ist ja auch nicht weg, aber all egal.
Das stimmt, ja. Ja, irgendwie will sich keiner impfen lassen, ne? War auch irgendwo eine Nachricht diese Woche. Also, dass die,
ich gehe morgen impfen.
Ah, ich war schon.
Nee, übermorgen. Aber ist egal, ihr wisst ja nicht, weil wir das aufnehmen. Also.
Genau. Ich war vor 14 Tagen.
Ja, machen wir was Erfreuliches.
Oh ja.
Für manche erfreulich, für mich nicht, für dich vielleicht schon. Du magst vermutlich gerne Salmiak.
Nein.
Boah. Nicht? Ich dachte, ich hätte mal reden hören, dass du Salmiak magst.
Nee.
Nicht?
Nee. Salmiakki.
Ja, ist was anderes?
Das ist was anderes. Das ist ein Getränk auf Basis von Lakritz. Also im Grunde ist es Wodka und Lakritz gemischt.
Das, ja, aber das geil. Ist ja genauso grauenhaft.
Für manche.
Ja, aber ob der jetzt irgendwie, wenn Salmiak ist ja, ist Lakritzlikör, Salmiaklikör ist halt das gleiche Zeug zum Trinken. Also es geht.
Ja, aber es knallt. Es knallt und nach dem ersten Glas ist dir egal, wie das zweite schmeckt. Ja, okay, und das habe ich bei diesen Bonbons und so nicht. Da ist mir das nie egal.
Aber es geht um die Frage, ob Salmiak ein Grundgeschmack sein könnte. Ja? Neben süß, sauer, salzig, bitter und Umami, das sind diese fünf aktuell Geschmacksdimensionen, gibt es jetzt neue Forschung, die sagt, dass ja, Salmiak einer davon sein könnte, ein neuer Geschmack Nummer 6. Es geht um, wissenschaftlich sagen.
Das finde ich jetzt aber irgendwie erschütternd. Also.
Es geht um Ammoniumchlorid. Das ist ein, ja, müssen die Leute mit der Chemie genau erklären, ein Ammoniumsalz der Salzsäure, besteht aus Stickstoff, Wasserstoff und Chlor. Und das ist genau das, was man eben als Salmiak kennt. Also das, was eben ja in der Salmiak-Lakritze, der Salzlakritze oder in den Salmiak-Pastillen oder auch in deinem Salmiaki-Schnaps, das ist, was ja so schmeckt, wie es schmeckt. Und es ist schwer, beschreib mal, wie schmeckt Salmiak?
Salzig und süß.
Ja, also das ist.
Ja, stimmt.
Und sie sagen, es ist schwer zu beschreiben, wie es schmeckt, weil es vielleicht eben wirklich eine eigene Grundgeschmack sein könnte. Aber du kannst sagen, wie schmeckt süß? Kannst du auch schwer beschreiben, außer süß.
Ja, aber süß schmeckt nur süß. Salmiak schmeckt nicht nur süß.
Ich finde es grauenhaft, aber das ist auch keine wissenschaftliche Beschreibung.
Aber, ja.
Aber jedenfalls haben die jetzt da Leute von der Universität in Los Angeles haben eine Arbeit veröffentlicht. Und zwar haben sie sich die Rezeptoren für auf der Zunge, an den Sinneszellen der Zunge angeschaut. Und zwar einen Rezeptor namens OTOP1 oder OTOP1. Und dieser Geschmack, der macht normalerweise bei den Geschmackssinneszellen in der Nähe macht er sauer. Aber die haben jetzt festgestellt, dass dieser Rezeptor auch durch Ammoniumchloridmolekül, also auch durch Salmiak, aktiviert wird. Ja, also wenn dieses Salmiak-Ding auf diese Rezeptoren trifft, dann wird das Innere der Zellen alkalisch, was die Zelle dann dazu bringt, dass sie irgendwie so einen elektrischen Reiz weiterleitet. Ja, also das heißt, diese Sinneszellen, die können auf Salmiak reagieren, wenn das da andockt. Und das haben sie getestet. Zuerst haben sie es an Zellkulturen getestet und dann haben sie es mit Mäusen getestet. Mhm. Und zwar mit Mäusen, die offensichtlich auch Salmiak nicht leiden können. Ich weiß nicht, ob das für alle Mäuse gilt, aber ich glaube schon, so wie ich es da verstanden habe. Und dann haben sie aber diese Mäuse gentechnisch so verändert, dass sie diese Salmiak-Rezeptoren nicht mehr hatten. Und dann festgestellt, ja, dann ist ihnen das alles egal, dann fressen sie das, weil dann schmecken sie offensichtlich Salmiak nicht mehr, wenn sie diesen OTOP-Rezeptor nicht mehr haben.
Ist ja witzig.
Und dann haben sie natürlich noch überlegt, ob wo das herkommt, dass wir so einen Rezeptor für sowas Komisches wie Salmiak haben, ja. Weil ich weiß nicht, wann
die Menschheit... Ich bin gerade schon in der Küche und denke mir, okay, wie wir Umami in den Griff kriegen, haben wir gelernt.
Ja, also ich weiß nicht, wann die Menschheit Salmiak, Lollis und so Salzlakritze erfunden hat, keine Ahnung. Aber es ist vermutlich keine evolutionäre Anpassung, weil dafür gibt es das Zeug noch nicht lang genug. Aber sie sagen, dieser Rezeptor könnte dazu dienen, dass wir Ammonium und Ammoniak erkennen können. Ja, das sind Abbauprodukte von Aminosäuren und anscheinend chemisch irgendwie verwandt mit Salmiak oder sowas, da kenne ich mich nicht aus. Aber diese beiden Stoffe, die sind in hoher Dosierung toxisch. Ja, und Aminosäuren hat man auch überall in der Natur, wenn die irgendwie schlecht werden, abgebaut werden oder sowas, dann wäre es gut, wenn wir in der Lage sind, das zu erkennen, wenn es giftig ist für uns. Weswegen, wenn diese Hypothese richtig ist, auch die Tatsache dafür spricht, dass nicht nur wir Menschen das haben und nicht nur Mäuse haben, sondern ganz viele andere Lebewesen. Ja, selbst irgendwelche Würmer haben diese komischen Rezeptoren. Mhm. Was sie jetzt noch nicht sagen, ist irgendwie dieser definitive Beschluss, dass Salmiak-Geschmack ein neuer Grundgeschmack ist. Das ist ja auch eher was Subjektives. Also selbst mit Umami hat es ja eine Zeit lang gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, dass es ein Grundgeschmack ist. Also ich glaube, ich habe irgendwo in der Schule noch gelernt, ja, süß, sauer, salzig, bitter. Ja. Das Umami kam erst später dazu. Mhm. Das hat, glaube ich, es ist in Anfang der 1900er Jahre, hat das irgendwie ein Japaner postuliert, dass es eben Umami als eigenen Geschmack gibt. Und es hat dann irgendwie, ja,
dann musste sich 100 das Jahre auch gedauert. Diesen Glutamat-Mythos durchsetzen.
Genau. Irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, ob wir jetzt irgendwann mal die unsere Enkelkinder süß, sauer, salzig, bitter, Umami, Salmiak lernen in der Schule, wird sich zeigen. Aber es ist offensichtlich so, dass wir Menschen und alle anderen Lebewesen irgendwie evolutionär damit ausgestattet sind, dieses Zeug zu schmecken.
Aber wenn wir evolutionär damit ausgestattet sind, das Zeug zu schmecken als Warnung sozusagen, warum essen wir es dann so gern?
Ja, diskutier das mit den Leuten, die sich an der Wurstbude hier irgendwie die Currysoße dreifacher Tod oder wie das Zeug heißt, irgendwie draufschmeißen.
Ja, okay, stimmt.
Und dann den 20. Schnaps hinterher trinken. Ja, okay.
Hast du recht. Ich habe im Standard ein sehr schönes Interview gefunden und zwar mit einer Sprachwissenschaftlerin, die 30 Jahre lang auf dem Gebiet der Schimpfforschung gearbeitet hat und jetzt ein Buch veröffentlicht hat. Sehr schön, sie hat wirklich 30 Jahre lang Sprachwissenschaft über Schimpfen betrieben. Ich muss mir das unbedingt kaufen, das Buch. Und das Buch heißt, was ich total cool finde, nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen.
Ein schöner Titel, ja.
Und die hat also einfach ein kleines Interview, da waren so ein paar Sachen drin, die ich ganz interessant fand. Zum Beispiel ist die, sie sagt, das Schimpfen hat 20 Funktionen, ist natürlich nicht aufgeschlüsselt, weil man soll ja das Buch kaufen. Die wichtigste Funktion des Schimpfens ist aber nicht das Beleidigen, sondern kathartische Funktion, also reinigend, abreagieren.
Kann ich voll nachvollziehen. Wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, dann schimpfe ich auch vor mich hin. Nicht, stimmt, weil ich davon ausgehe, dass die Leute in den Autos, die mir die Vorfahrt nehmen oder sonst was, oder mich fast umfahren, hören, sondern einfach, ja, ja. Dass ich mich nachher besser fühle, weil ich du Arschloch gerufen habe.
Ja, genau. Also ich mache es, manchmal mache ich das aber auch absichtlich, damit sie es im Auto hören.
Ja.
Eine andere Funktion des Schimpfens ist kooperativ. Ja? Sie sagt, wenn ich sage, unser Chef ist ein Idiot, will ich ihn nicht beleidigen, sondern Zusammenhalt signalisieren.
Finde ich ganz cool. Stimmt.
Zu den Top Ten des Schimpfens gehören Trottel, Arschloch, Vollidiot, Depp, Sau und Wichser.
Arschloch. Ist das international, deutschsprachig in Österreich oder?
Das ist eine gute Frage.
Weil in Österreich hätte ich mir eine andere Top Ten erwartet.
Na, Arschloch? Was denn noch?
Ja. Trottel. Keine Ahnung, halt irgendwie, ja, der Koffer.
Koffer. Muss ich mir eigentlich merken. Du Koffer!
Ja, Vollkoffer.
Vollkoffer, ja. Scheiße ist auch ganz mit weit oben und in den letzten 20 Jahren hätte es kaum Veränderungen gegeben. Jetzt ganz ehrlich, ich zitiere aus dem Interview. Das österreichische Deutsch ist ein gutes Beispiel für die fäkal-anale Schimpfkultur.
Das war Schaß.
Im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum oder auch zum Balkan, wo sexualitätsbezogene Wörter vorherrschen.
Ja, stimmt, ja.
Im bayerisch-österreichischen Sprachraum, wo ähnlich wie in Italien und Spanien der Einfluss der katholischen Kirche traditionell groß ist, gibt es noch eine sakrale Schimpfkultur mit vielen gotteslästerlichen Flüchen. Wenn das keine Werbung für das Buch ist, weiß ich jetzt, ob es auch...
Ne? Ja, das ist auch besser.
Dann Ohrschloch.
Ja, aber wenn wir schon bei Kot und Österreich sind, dann... habe ich eine Studie vom Tiergartenschönbrunn in Wien, die sich Wolles Flugfrösche angeschaut hat.
Flugfrösche, super.
Waren mir bis jetzt auch unbekannt, aber das sind irgendwie so Frösche, die haben anscheinend so, ja weiß ich nicht, so die können fliegen, nicht wirklich, aber die haben halt so lange Häute zwischen ihren Fingern und Zehen und können da so von Baum zu Baum hüpfen und dann strecken die aus und dann haben sie so ein bisschen so Tragflächen.
So Flughörnchen.
Ja, können so 16 Meter weit von Baum zu Baum fliegen. Was eine ordentliche Satz ist. Das ist üppig. Ja, so, jetzt haben sich diese beiden Forscherinnen, glaube ich war es, angeschaut, die Färbung dieser Frösche. Ja, weil die sind als ausgewachsene Frösche, sind die einfach so, ja so, grün, wie man es halt von Fröschen erwartet, aber als Jungtiere, da sind sie rot mit vielen weißen Punkten drauf. Ja, so schaut ein bisschen eklig aus, wenn man sich die anschaut. Und die haben jetzt geschaut, ja, warum sind die so gefärbt und haben festgestellt, wahrscheinlich deswegen, damit sie ausschauen wie ein Haufen Scheiße und nicht gefressen werden.
Kackfrosch war früher auch mal so ein Schimpfwort, ja. Als wir jung waren.
Also die haben da im Regenwaldhaus vom Tiergartenschönbrunn haben sie so quasi ein so großes Haus genommen, 800 Quadratmeter großes Ding und haben da hoffenweise Vögel reingesteckt oder vielleicht waren die auch schon vorher drin, ich weiß nicht, wie der Zoo da organisiert ist, die im Wesentlichen ja alle auch dort leben, wo der Flugfrosch wohnt und den auch gerne fressen und haben da Modelle ausgelegt, eben rot mit weißen Punkten, rot ohne Punkte, grün oder weiß und haben geguckt, welche attackieren die Vögel am meisten und haben festgestellt, wenn da einfach nur ein roter Frosch rumliegt, dann wird der am liebsten attackiert, gefressen. Wenn du die weißen Punkte drauf machst, dass es ein bisschen wie ein Kackhaufen aussieht, dann werden sie so gut wie kaum gefressen, obwohl rot mit weißen Punkten eigentlich sehr auffällig ist. Aber die schauen halt so, es ist eher so ein bräunliches Rot. Also er schaut wirklich eher aus, wie wenn du so, ja, wenn du sehr viel rohen Mais gegessen hast und vielleicht ein bisschen mit rote Rübensalat dazu und dann aufs Klo gehst.
Und nicht ordentlich gekaut hast.
Genau, und dann aufs Klo gehst. So ungefähr schaut das aus. Ja, also okay. Schöne Forschung aus Österreich.
Ja, allerdings, ja, doch. Ich bleibe beim Thema Küche. Sie haben, und zwar, sind ich nicht aufgeschrieben, wer das war, irgendwelche Wissenschaftler haben, sag mal, bin ich denn blöd?
Das haben Sie erforscht?
Nee, ich habe mir das doch extra rausgeschrieben, warum ich hier nicht, na gut.
Geht es um Lebensmittel als Drogen?
Nee, es geht um Neandertaler und ich irgendwie scheine ich meine Notizen, die ich hier immer digital erstelle, komplett durcheinander gebracht zu haben. Und kann jetzt kaum was erzählen. Ja, jedenfalls haben sie eine Höhle gefunden. Also in einer Neandertaler-Höhle, ich glaube, es ist in Großbritannien gewesen, haben sie sich umgeguckt und haben festgestellt, dass Neandertaler üblicherweise gekochte Nahrung zu sich genommen haben, dass sie das Feuer als zentrales Element in ihrem täglichen Leben betrachtet haben. Und das haben sie rausgekriegt, beziehungsweise leiten sie ab aus dem Fund von Feuerstellen, die in diesem Höhlensystem, das sie da ausgebuddelt haben.
Das war übrigens in Portugal.
War in Portugal, okay. Sag ich doch. Dann waren es denn wenigstens britische Forscher?
Internationales Team unter der Leitung von Joao Silhao.
Ich habe hier allen möglichen Kram durcheinander stehen. Naja, jedenfalls. Die Feuerstellen scheinen absichtlich an den Stellen aufgebaut worden zu sein. Also die Herde scheinen sie anscheinend absichtlich dahin gebaut zu haben, wo sie sie hingebaut haben. Und sie haben diese Feuerstellen über längere Zeiträume betrieben. Und daraus leiten die WissenschaftlerInnen ab, dass das Feuer fundamental im täglichen Leben war und den Ort gemütlicher gemacht hätte und das soziale Miteinander gefördert hätte. Was sie daraus außerdem ableiten, ist, dass die Neandertaler ähnlich intelligent oder ebenso intelligent, war die Überschrift des Artikels, gewesen sein müssen wie der Homo sapiens, weil nämlich im Homo sapiens Höhlen sah es nicht anders aus.
Ja.
So. Ich hätte jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr erzählen können, wenn hier nicht alles völlig durcheinander
wäre. Ja, ich kann dir noch erzählen, dass sie auch rausgefunden haben, was sie gegessen haben.
Ja, genau.
Sie haben da auch Überreste gefunden, und zwar von geschmorten Ziegen, Hirschen, Pferden, Auerochsen, Nashörnern und Schildkröten. Dort, wo die Höhlen ein bisschen näher am Meer lagen, hat man auch Fische, genau, Muscheln und Mollusken mit gerösteten Pinienkernen.
Und was sie übrigens nicht rausgefunden haben und immer noch nicht wissen, ist, wie die das Feuer angemacht haben. Also wie die das, weil wenn du in der Höhle Feuer hast, ist es wahrscheinlich nicht, weil ein Blitz in den Baum eingeschlagen hat. Oder du bist halt ganz krass und wartest, bis der Blitz in den Baum einschlägt, trägst dann den brennenden Ast in die Höhle. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, wenn Feuersteine oder sowas, wenn die da rumliegen, du dann irgendwie, vielleicht ja, müsste auch mal drauf gekommen sein,
wenn du
die
gehen. Wenn du hier schon mit dem Essen kommst, leg ich noch einen drauf.
Ja. Ja?
Das Londoner Natural History Museum gibt bekannt, früher gab es hier bei uns Endokannibalismus. Endokannibalismus ist, wenn du deine eigenen Toten futterst.
Okay.
Der Artikel, die Einleitung zum Artikel fand ich äußerst befremdlich.
Was ist früher, so vor 20 Jahren oder?
15.000 Jahre.
Okay.
Was schon krass ist. Da ist nämlich, das gibt eine Fundstätte in England, und zwar die Gauss Cave in der Cheddar George Gorge. Und da haben sie ganz viele menschliche Überreste gefunden, und an über 100 Knochen sind Schnitte, Bruch- und Kauspuren zu erkennen, also an menschlichen Überresten. Das heißt, vor 15.000 Jahren haben wir unsere Toten möglicherweise nicht bestattet, sondern einfach gefressen. Was ja irgendwie auch eine ganz effiziente Sache ist. Aber die Einleitung zu dem Artikel fand ich krass. Im Hochland von Papua-Neuguinea war es bis in die 1950er Jahre keine unübliche Praxis, das Fleisch von verstorbenen Stammesgenossen zu verzehren. 1954 haben sie es verboten. Und danach haben sie erst rausgefunden, dass das sowieso keine allzu gute Idee gewesen ist, die Toten zu essen, weil man sich damit nämlich mit einer Krankheit infiziert hat, die heißt Kuru.
Das ist sowas wie Creutzfeldt-Jakob.
Genau, das Creutzfeldt-Jakob, Prionenerkrankung. Davon stirbt man innerhalb eines Jahres. Also das ist das Gehirn von Oma, und nach einem Jahr bist du tot, weil du das Gehirn von Oma gegessen hast.
Ja, dazu habe ich auch eine Geschichte, also nicht zum Gehirn von Oma, aber auch über Ernährung, die nicht so gesund ist, wie man sie gerne hätte. Und zwar haben Forscherinnen und Forscher von der Universität in Michigan eine Arbeit geschrieben und sich dort angeschaut, was mit so unseren Lieblingslebensmitteln ist. Ja, also so Chips, Tiefkühlpizza, Donut, das ist wirklich so, hochverarbeitete Lebensmittel.
Genau.
Und haben festgestellt, dass die im Wesentlichen bei sehr vielen Menschen so funktionieren wie Alkohol und Nikotin.
Wow.
Also, dass die wie Drogen funktionieren. Also, die haben da so einen standardisierten Test entwickelt, den es schon früher gab, die Yale Food Addiction Scale, wo du halt einschätzen kannst, ob du von irgendwas abhängig bist oder nicht, von irgendwelchen Stoffen und so. Und mit dem haben sie das untersucht und haben festgestellt, es gibt Menschen, die haben da wirklich Kontrollmangel, Suchterscheinungen, Entzugserscheinungen und so weiter bei solchen Lebensmitteln, bei solchen hochverarbeiteten Produkten, und argumentieren dann, dass man dieses süchtig machende Potenzial vielleicht auch stärker hervorheben muss von den Lebensmitteln, wo das nicht der Fall ist.
Also bei Chips kann ich das verstehen, aber so Pizza, wenn ich eine Pizza gegessen habe, dann will ich nicht noch mehr Pizza.
Ja, da gibt es vermutlich Menschen, bei denen das nicht so ist. Aber das ist ja auch quasi keine globale, allgemeine Aussage. Es gibt auch Menschen, die trinken ein Bier und dann wollen sie kein zweites Bier. Ja, es gibt Menschen, die trinken ein Bier und dann sind sie
brauchen einen ganzen Kasten.
Machen sie drei Wochen später irgendwie aus irgendeinem Alkoholkoma. Ja, also das, es gibt, da sind Menschen unterschiedlich, aber sie haben hier gesagt, dass sich die Abhängigkeit von bestimmten Lebensmitteln mit etwa 14% in der Allgemeinbevölkerung tatsächlich in einer vergleichbaren Größenordnung bewegt wie jene von Alkohol und Nikotin. Und sie sagen jetzt, wenn man jetzt tatsächlich, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass das aufgrund von diversen Lobbyismus-Aktionen nicht durchsetzen wird, aber würde man tatsächlich bestimmte Lebensmittel als Droge oder so ähnlich, so ähnlich behandeln wie Alkohol und Nikotin, dann wäre das natürlich erstmal schlecht für die Lebensmittelindustrie, weil...
Ja, aber es wäre vielleicht ganz gut für die Menschen.
Weil dann kannst du irgendwie Chips auch nur irgendwie dort verkaufen, wo jetzt irgendwie Zigaretten verkauft werden. Also ja, in Deutschland eh im Supermarkt, aber in Österreich...
Beim Chipsdealer in der Hasenheide.
Ja. Ja, aber sie sagen, das finde ich ganz interessant, dass wenn du das als Drogen einstufst, ja, dann könnte das tatsächlich sich positiv auswirken auf die Vorurteile gegenüber übergewichtigen Menschen.
Ja.
Weil da heißt es immer, ja, du bist ja...
Selber schuld,
schlecht. Ein bisschen schlecht an, leben, nicht genau. So viel, ja. Selbst schuld, aber... Gut, hört man auch bei Leuten, die irgendwie von anderen Drogen abhängig sind. Aber im Prinzip.
Ja, aber da ist es schon akzeptierter, ne? Ah, ja. Der ist Alkoholiker. Ach du Scheiße, ja, das passiert einem. Alkoholismus passiert einem. Nikotinabhängig zu sein, passiert einem. Fett zu sein, das passiert einem nicht, sondern das hat man sich selbst zuzuschreiben. Ja, ja.
Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt auch nicht so, dass jeder, der übergewichtig ist, auch nur aufgrund der bösen Machenschaften der Chipsindustrie fett geworden ist. Aber ich sag, wenn man das so einstuft, dann ist das auf jeden Fall mal ein bisschen, ja, kann man dieses Problem ein bisschen ja anders angehen, sich anders untersuchen. Man kann dann auch schauen, dass man, so wie es bei der Tabakindustrie ja gelaufen ist, dass du dann auch die Firmen zur Verantwortung ziehen kannst, die diese Produkte auf die Art und Weise herstellen und bewerben, wie sie es getan haben. Also die Marketingmethoden könnten dann anders ablaufen, wenn du da entsprechende Regularien erlässt, wie sie für andere Drogen, legale Drogen erlassen werden und so weiter. Also es ist eine spannende Diskussion. Also die Forschung selbst habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, aber die Diskussion darüber, was denn wirklich passieren würde, wenn wir eben sowas, ja, was wir ja kleinen Kindern hinstellen, wenn sie irgendwie zu Besuch kommen oder sowas, irgendwie eine Packung Chips oder sowas. Also keiner wird den Kindern eine Kippe anbieten.
Das sind früher so diese Zigarettenspender, diese Kistchen, die dann früher immer auf den Fliesentischen standen, wo du auf so ein Hebelchen gedrückt hast und dann ist so eine Zigarette rausgerollt in so ein kleines kupfernes oder messingfarbenes Fach. Mhm.
Ja, aber es ist interessant. Also ja, und dann auch
krass.
Und auch für so Behandlungen von Essstörungen und so weiter wäre es auch natürlich besser, wenn du sowas irgendwie klar als Sucht diagnostizieren könntest.
Damit könntest du dann halt das auch wirklich, damit wäre es dann endgültig eine Krankheit, Übergewicht. Ja.
Ja.
Und dann könnte man sich auf Rezept Ozempic besorgen und sich dann diese Diabetes-Spritze zum Abnehmen immer reinjagen.
Gibt es dann auch sowas wie, was wäre denn das Methadon für Chips? Was kriegst du dann irgendwie, so Reiskekse oder
Reismasse?
Ja, Kohlrabi.
Irgendwas mit Crunch. Irgendwas mit fettiges.
Nee, aber gesagt, sehr spannende Arbeit, fand ich.
Zum Essen habe ich nichts mehr, aber zu Linkshändern.
Ja.
Es gibt ja so diese Geschichte, dass Linkshänder haben besseres räumliches Orientierungsvermögen, weil das räumliche Orientieren passiert eher in der linken Hirnhälfte. Und jetzt hat ein Forscher vom Trinity College in Dublin eine Studie gemacht mit, Achtung, 422.772 Teilnehmern.
Das sind viele.
Das sind viele. Pardon. Das sind viele. Aus 41 Ländern, 10% von denen waren Linkshänder und um deren Orientierungsvermögen sich anzugucken oder auswerten zu können, haben sie ein Spiel, sie spielen das, ein Videospiel, das heißt Sea Hero Quest. Kenne ich nicht, aber da scheint man navigieren zu müssen. Vorher haben sie zwei Experimente gemacht, um abzugleichen, ob der Orientierungssinn innerhalb des Spiels vergleichbar ist mit dem Orientierungssinn in der Realität. Ja, ist er. Dann haben sie die Leute spielen lassen schön und das alles dann in irgendwie so ein Big-Data-Modell reingeschmissen und das mal rechnen lassen und daraus dann abgeleitet, wie gut das räumliche Vorstellungsvermögen der Rechtshänder und der Linkshänder ist. Und sind das zum Ergebnis gekommen, dass es keinen belegbaren Zusammenhang zwischen der ja, Hand, wie nennt man das, zwischen der Händigkeit und dem Navigationsvermögen gibt. Ja, unabhängig vom Herkunftsland, unabhängig vom Alter, dem Geschlecht und dem Schwierigkeitslevel der gestellten Aufgabe.
Interessant. Ne? Dann habe ich noch was zu Österreich. Wir haben unseren Titel verteidigt.
Gegen was, wen?
Nee, also das geht um die Nobelpreise, die wir noch nicht behandelt haben, die ja auch seit der letzten Folge stattgefunden haben. Und Österreich hat ja im letzten Jahr einen Physik-Nobelpreis gewonnen mit Anton Zeilinger, Quantenphysiker. Und dieses Jahr hat Österreich schon wieder einen Physik-Nobelpreis gewonnen, wenn man es ein bisschen frei interpretiert.
Das war das, was ich nicht verstanden habe, ne? Das mit dem, was mit der... Was?
Haben wir da schon drüber geredet?
Nee, aber immer wenn ich so auf die Artikel so überflogen habe, habe ich gedacht, hä?
Ja, das ist, also ich kann das im Detail natürlich auch nicht erklären, aber prinzipiell ist ja die Grundidee ist ganz, ganz okay. Es geht um die Attosekundenphysik. Genau. Und die ist unter anderem erfunden worden, vorangetrieben worden von Pierre Agostini und der Französin Anne Lullier, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, und Ferenc Grauss. Und Ferenc Grauss ist in Ungarn geboren, hat aber irgendwann mal zwischendurch die österreichische Staatsbürgerschaft aufgesammelt. Er hat auch lange an der TU in Wien gearbeitet und ist jetzt in München am Max-Planck-Institut für irgendwas.
Und Ferenc, der kommt doch aus Ungarn.
Ja, habe ich gesagt, aus Ungarn. Hat in Ungarn geboren, Ungarn aufgewachsen und hat auch in Ungarn studiert und ging dann nach Wien und hat dann eben auch die österreichische Staatsbürgerschaft, weswegen wir
jetzt Österreicher
gesagt haben, der ist quasi ja österreichischer Nobelpreis, sowas. Also das ist jetzt geht's im Physik-Nobelpreis ist das neue Skifahren. Also
die Gletscher tauen ab, jetzt machen wir es mit Nobelpreisen.
Genau. Ja, und der Literatur-Nobelpreisträger, von dem ich überhaupt gar nichts weiß, außer dass es ihn gibt, der hat einen Zweitwohnsitz in Heimburg in Niederösterreich. Also der gehört quasi auch uns. Er ist Norweger, aber anscheinend wohnt er gern ab und zu im Sommer in Österreich.
Am Ende sind es doch alles Österreicher. Ich meine, selbst der Beethoven war Österreicher.
Ja, wir reden jetzt aber nicht über die Staatsbürgerschaften, sondern über die Physik, weil die ganz spannend ist. Also es geht um Attosekundenphysik und eine Attosekunde ist sehr, sehr kurz. Ich könnte jetzt, glaube ich, die Nullen aufzählen, das sind 18, also ich könnte jetzt 0,0 und dann müsste ich jetzt irgendwie 18 mal zählen, also das mache ich nicht, aber es ist sehr, sehr kurz. Man kann sich nicht vorstellen, wie kurz eine Attosekunde ist. Mhm. Ich habe mal probiert, das zu visualisieren. Wenn du dir überlegst, um wie viel kürzer eine Attosekunde ist als eine Sekunde, dann kommst du auf eine Größenordnung, die ungefähr ziemlich genau identisch ist mit der Größenordnung, um die eine Sekunde kürzer ist als das Alter des Universums.
Heiliger Strohsack! Ja. Wow!
Ja, also eine Sekunde zu 18 Milliarden Jahren ist ungefähr so wie eine Attosekunde zu einer Sekunde.
Da muss man schon ganz genau hingucken, ja.
Ja, genau. Und die drei und natürlich ihre ganzen Teams und so weiter haben den Nobelpreis bekommen, weil sie es möglich gemacht haben, dass Laserpulse im Attosekundenbereich erzeugt werden können. Also du kannst quasi wirklich einen Laser abschießen, der 10 hoch minus 18 Sekunden kurz ist, der Puls.
Wie viele Photonen kommen denn da noch an? Eins?
Das kann ich ja nicht sagen. Aber es geht nicht um die, glaube ich, nicht um die Anzahl der Photonen, sondern wirklich um die Zeitdauer. Und die Details, wie gesagt, da frag, wenn du schon vorhin gesagt hast, du hast einen Physiker an der Hand, der gut erzählen kann, dann frag das doch den auch. Aber das Interessante ist nicht, wie sie es gemacht haben, oder das ist wahrscheinlich sehr interessant, aber ich könnte es nicht erklären, sondern was man damit machen kann. Mhm. Und damit kannst du, wenn man es jetzt sehr, sehr vereinfacht sagt, Dinge fotografieren, die nur sehr kurz dauern. Das ist genauso wie wenn du mit einem normalen Fotoapparat, wenn ich da jetzt irgendwie aus dem Fenster raus fotografiere, wo die Autos draußen vorbeifahren und ich mache eine Belichtungszeit von 10 Sekunden, dann werde ich keine Autos drauf sehen. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie eine Sekunde Belichtungszeit mache, dann sehe ich Autos drauf. Ja, wenn ich den Flügelschlag von dem Kolibri sehen will, dann, keine Ahnung, wie schnell mit den Flügeln schlagen, aber schnell, dann muss ich halt eine entsprechend kurze Belichtungszeit haben. Mhm. Und wenn ich mir sowas anschauen will, wie die Bewegung von Elektronen in der Hülle der Atome, ja, also die da jetzt im vereinfachten Modell da das Elektron um den Atomkern herumsaust, dann passiert sowas im Bereich von Attosekunden. Das heißt, wenn ich sowas beobachten will, live beobachten will, dann muss ich irgendeinen Weg finden, Prozesse zu erzeugen, die eben auch nur Attosekunden dauern. Mhm. Sonst kann ich das nicht erforschen. Weil mein Fotografieren ist eh nur eine Analogie. Das geht auf diesen Größenordnungen nicht mehr. Aber wenn
was ich das so kurz wirklich Laser, schade ist. Ne?
Ja. Aber du kannst das natürlich visualisieren. Also du kannst quasi mit deinen Laserpulsen da irgendwo drauf feuern mit irgendwelchen quantenmechanischen Experimenten und dann eben visualisieren, wie sich das bewegt. Und das ist eben genau das, was man hofft, mit dieser Forschung in Zukunft machen zu können.
Ja, also das heißt, der hat die Grundlage gelegt für Quantenlämpchen.
Ja, so ungefähr. Also die drei haben das gemacht. Ja. Und man hofft jetzt, dass man eben wirklich mit dieser Art der Forschung dann eben ja genau zum Beispiel erkennen kann, wie sich eben die Elektronen in den Hüllen verhalten. Und die Elektronen in den Atomhüllen, das sind ja genau die, die verantwortlich sind, wie sich Atome zu Molekülen verbinden. Mhm. Das sind ja genau die Elektronen, die sich dann irgendwie wechselwirken. Das heißt, du kannst damit dann eben wirklich auch die, ja, die 3D-Struktur von Molekülen untersuchen, vielleicht sogar beeinflussen, was natürlich wahnsinnig spannend ist, wenn du irgendwie, ja, Custom-Moleküle basteln kannst. Mhm. Da wird die Medizin sehr, sehr genau, die Pharmaindustrie sehr, sehr genau hinschauen, wenn das mal funktioniert. Ja, weil da kannst du halt wirklich, ja, Zeug bauen, das vielleicht von selbst nicht entsteht. Ja, du kannst auch schauen, wie sich Elektronen durch elektronische Schaltkreise bewegen und da noch irgendwie was optimieren oder was komplett Neues bauen, was die Leute interessieren wird, die ja probieren, immer schnellere und kleinere Computer zu bauen. Also das ist genau die Art von Wissenschaft, die ja auf Grundlagenebene wahnsinnig spannend ist, weil wir Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben, wo aber vielleicht so wie bei der Quantenphysik allgemein nach langer Zeit dann, nach ein paar Jahrzehnten, nachdem wir das alles verstanden haben, dann ja, Zeug rausfällt, das heute unsere ganze moderne Zivilisation bestimmt. Also da bin ich schon gespannt, was da noch irgendwie rauskommt.
Sehr cool, ja.
Ja, also das war jetzt so ganz, ganz
auf rudimentären Level. Ja, aber jetzt habe ich es auch verstanden. Also das ist einfach, ja, okay, das hat einfach extrem kurzes, ja, kurzes Licht gemacht. Ja,
genau.
Quantenlämpchen. Ich mag meinen Begriff.
Genau.
Ist bei dir gerade ein riesiges Motorrad vorbeigefahren oder war das bei mir?
Das muss bei dir gewesen sein.
Wahnsinniges Geräusch. Die wichtigste Forschung überhaupt habe ich in meiner letzten Nachricht mitgebracht und zwar den ersten Eindruck. Wenn man Leute kennenlernt, der erste Eindruck ist das Wichtigste. Wissen wir, ist erforscht, steht halt außer Frage. Also der erste Eindruck ist das, was die Grundlage legt für alle weitere Interaktionen erstmal. Was sie jetzt wissen wollten, und zwar ForscherInnen von der britischen Durham University, die wollten wissen, wie ist denn das eigentlich bei Zoom-Konferenzen? Und haben sich 167 Probanden genommen, haben denen Bilder gezeigt, die ausgesehen haben wie Screenshots, also standardisierte Screenshots von Personen in so einer Videokonferenz. Das Gesicht eines Mannes oder das Gesicht einer Frau, entweder lächelnd oder mit neutralem Gesichtsausdruck. Im Hintergrund entweder die Wohnung, eine unscharfe Wohnung, Zimmerpflanzen, ein Bücherregal, eine leere Wand oder das Bild von einem Walross auf einem Eisberg. Keine Ahnung, warum sie ausgerechnet das ausgewählt haben.
Cool, das will ich haben, das brauche ich nicht.
Das positivste Image haben uns Pflanzen oder Bücherregale zu verleihen. Also wenn du Pflanzen oder Bücherregale im Hintergrund hast, dann wird dein Gesicht vor diesem Hintergrund als vertrauenswürdiger und kompetenter eingeordnet. Am wenigsten kompetent und vertrauenswürdig bist du vor dem Walrossbild.
Ach.
Und verschwommene Hintergründe sind so mittel.
Ja, das finde ich auch
super. Skala war 7-stufig und das war dann halt genau in der Mitte. Glückliche Gesichter sind eher vertrauenswürdig als neutrale Gesichter. Vertrauenswürdig und kompetent, das war die Frage. Also glückliche Gesichter sind eher vertrauenswürdiger und kompetenter als neutrale Gesichter. Gesichter von Frauen sind eher vertrauenswürdiger als neutrale Gesichter. Gesichter von Frauen und neutrale Gesichter, ist auch schön.
Ach, hier ist das Walross. Ich habe gerade das Bild gefunden.
Okay.
Ja, cool.
Also Gesichter von Frauen.
Walross.
Frauen werden als vertrauenswürdiger und kompetenter angesehen als Männer. Und interessant ist, wenn du Frauen wenn du den Hintergrund bei Frauen änderst, ändert sich die Vertrauenswürdigkeit weniger, als wenn du den Hintergrund bei Männern änderst. So, das heißt, du solltest idealerweise lächelnd vor einem Bücherregal oder einer Zimmerpflanze sitzen. Und noch besser wäre, wenn du eine Frau wärst.
Tja.
Ja, und dann haben sie geguckt, ob das echte Pflanzen und Regale sein müssen oder ob das auch einfach so eine Tapete von einer Pflanze, also ne, virtuelle Hintergründe. Und dabei kam raus, dass echte Gegenstände, also erkennbare Gegenstände, uns vertrauenswürdiger wirken lassen als ein virtueller Hintergrund oder halt eine weiße Wand. Und jetzt führe ich eine neue Kategorie ein. Du kennst ja schon unsere Kategorie in Mice, nicht wahr?
Ja.
Jetzt kommt die Kategorie in Whites. Okay. Ungeklärt ist bislang, ob die Befunde auf Menschen aller Ethnien und Kulturkreise zutreffen, da die Studie nur Fotos von 36 weißen Personen umfasste, die stimmt, ausschließlich ja. Probanden aus der westlichen Welt beurteilt wurden.
Ja.
In Whites. So.
Ja, ist eine gute Kategorie. So, ich habe auch noch eine Nachricht zum Schluss und dann noch ein paar Eurovisionsankündigungen.
Also gehst du diesmal mitsingen?
Nee, aber klär ich dir nachher. Ich habe noch eine Nachricht. Du weißt ja, das hast du mit Ruth besprochen und wir haben es wahrscheinlich auch besprochen, dass die Menschheit dabei ist, wieder zum Mond zu fliegen. Mhm. Ja, also es weiß nicht genau, wann es passieren wird. Wir haben schon, der Testflug des leeren Raumschiffs um den Mond herum hat schon stattgefunden. Irgendwann demnächst sollen Menschen in dem Raumschiff sitzen, um den Mond rumfliegen und dann als nächstes Menschen landen. Das soll alles eigentlich jetzt schon irgendwie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr passieren sollen. Wahrscheinlich wird es vor 2030 passieren, aber es ist ziemlich sicher, dass es passieren wird. Und was machen Menschen, wenn sie irgendwo hinkommen?
Sie hinterlassen Müll.
Ja, das auch. Und wir bauen Straßen.
Straßen.
Wir müssen Straßen bauen.
Okay, Straßenbau auf dem Monde. Das ist
genau, ein schöner Sendungstitel. Genau, wieder hier. Ich weiß nicht, warum ich heute so viel österreichische Forschung habe, aber diesmal habe ich wieder österreichische Forschung, denn österreichische Forscherinnen und Forscher haben sich angesehen, wie man denn vernünftig Straßen auf dem Mond bauen könnte und vor allem aus was du sie bauen kannst.
Super, ja.
Also prinzipiell ist es natürlich, wenn du da jetzt
nicht... Wovon leben wir da? Was atmen wir? Was essen wir? Nein, wir müssen Straßen bauen.
Genau. Ausländer baut.
Genau. Direkt noch ein paar Ampeln hin. Und Schutzmann.
Genau. Fahrradfahren verboten, Schilder. So, aber... Nee, aber prinzipiell, weil abgesehen von all diesen, das ist durchaus, was ich lustig machen kann drüber, ist es natürlich eine relevante Frage, weil wenn du jetzt einfach so zum Mond fliegst, wie wir es bisher gemacht haben, nämlich irgendwie hinfliegen, landen, irgendwie ein bisschen Club aufsammeln, ein paar Experimente machen, wieder zurückfliegen, ja, dann brauchst du da nichts. Aber das Ziel ist ja diesmal bei den neuen Missionen zum Mond, das ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Man will ja dann öfter zum Mond sein, man will länger am Mond sein, man will vielleicht auch dauerhafte Präsenz am Mond haben. Und wenn ich da dauerhaft oder länger bin, dann brauche ich auch irgendeine Infrastruktur dafür. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, muss jetzt keine Science-Fiction sein, aber wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, dass man eben nicht nur eine Station da am Mond hat, sondern irgendwie zwei oder drei an unterschiedlichen Orten vielleicht und ich will da von A nach B fahren, dann ist es natürlich einfacher, wenn ich da irgendwie eine Struktur habe, als wenn ich da mit so einem Mond-Buggy da irgendwie über die Krater rauf und runter hoppeln muss. Mhm. Ja, und genauso, wenn ich dann vielleicht vom Mond regelmäßig mit irgendwelchen Raketen oder sowas wieder starten will und so, ist es auch klüger, wenn ich da irgendwie einen vernünftigen Startplatz habe und nicht da und Landeplatz dann natürlich auch habe. Also prinzipiell ist es sinnvoll, sich Gedanken zu machen über die Infrastruktur, weil ich kann ja da jetzt nicht einfach hier mit dem Betonmischer auf den Mond fliegen. Das geht ja nicht. Also das ist halt einfach
schwierig, ja.
Genau. Das heißt, die haben sich überlegt, was könnte man denn machen? Du hast am Mond sehr viel Material, mit dem du bauen kannst. Der Mond ist ja fast komplett mit einer sehr, sehr feinen Staubschicht bedeckt, mit dem Regolith. Das ist durchaus auch problematisch, der Staub, weil der halt irgendwie sehr, sehr scharfkantig ist, sehr fein ist und ja, wenn du ihn einatmest, ist es sehr, sehr ungesund. Wenn er irgendwo in Maschinen kommt, ist es auch schlecht. Aber man kann ihn auch sehr gut formen, diesen Staub. Wenn man den ein bisschen anschmelzt, dann klebt er recht gut zusammen und die haben jetzt mal mangels Möglichkeit auf den Mond zu fliegen, das Ganze auf der Erde ausprobiert. Es gibt auch von der ESA hergestellt ein Simulationsmaterial für Mondstaub, ja, also im Wesentlichen halt irgendwie Zeug von der Erde, das aber halt so hingebastelt ist, dass es so funktioniert wie das Zeug am Mond, weil wir haben ja ein bisschen Proben vom Mond, wo wir schauen können, wie das ausschaut. Und mit diesem Simulationsmondstaub haben sie Laser drauf geheizt und alles und gezeigt, wie man da so aus dem Mondstaub Pflastersteine herstellen könnte. Mhm. Das ist noch Proof of Concept, aber sie haben dann eben gezeigt, man könnte da eben das automatisieren. Du kannst jetzt auch keinen 3D-Laserdrucker dieser Art zum Mond schicken. Auch das wäre zu groß. Also das wäre irgendwie zu viel Gewicht mit dem, was wir jetzt haben, um das sinnvoll zu machen. Aber sie sagen, am Mond ist das Sonnenlicht auch sehr intensiv, weil es keine Atmosphäre gibt. Das heißt, du könntest da einfach diesen Laser, den sie jetzt hier auf der Erde verwendet haben, ersetzen durch Sonnenlicht und eine spezielle Linse, die das dann speziell fokussiert und dann eben da das Zeug, so diese, den Mondstaub da so in Form schmilzt, damit du halt dann so einen Haufen Pflastersteine kriegst und im Wesentlichen so, was in diesen künstlerischen Darstellungen zu sehen ist, das ist dann so, ja, so ein bisschen so wie, wie soll man sagen, diese Pflastersteine, die du auf Supermarktplätzen gerne hast, so, ja, mit Löchern drin, wo dann das Gras rauswachsen kann, also so ungefähr würde das Material ausschauen, mit dem du dann den Mond pflasterst. Es gibt jetzt halt irgendwie so,
ja. Kann man daraus nicht direkt 3D-Druck betreiben?
Ja,
wenn eben. Wenn man sowieso schon schmilzt?
Ja, gibt es auch Studien, dass du halt wirklich so quasi dann diese Häuser machst. Aber das Problem ist halt, du musst halt dann, du kannst da jetzt nicht handelsübliche 3D-Drucker nehmen, weil du musst da wirklich irgendwie am Mond hat es Temperaturen von minus 250 bis plus 150 Grad und so weiter. Du kannst nicht ständig irgendwie, wenn Papierstau ist, ich weiß nicht, ob es beim 3D-Druck sowas wie Papierstau gibt, aber mit Sicherheit nicht ständig irgendwie hingehen und das lösen. Das muss irgendwie sehr, muss alles automatisiert sein, das muss von selbst funktionieren und so. Das heißt, das ist schon ein bisschen aufwendiger, diese Geräte. Mhm. Und die kannst du jetzt nicht so einfach auf den Mond bringen, weil die vermutlich, sagen sie hier, deutlich größer sind. Also der Laser zum Beispiel, den sie auf der Erde verwendet haben, der wiegt mehr als eine Tonne.
Also den musst du auch erstmal da hochschaffen, ja.
Also, aber sie basteln eben gerade an eben irgendwie hier so einer 10 Kilogramm mobilen Linse auf Folienbasis, die das Sonnenlicht so fokussieren könnte, dass es eben auch reicht, um das aufzuschmelzen und so. Also, da sind sie gerade dabei. Das war jetzt einmal so eine Proof-of-Concept-Studie, dass sie eben gezeigt haben, man kann aus dem Material, das am Mond rumliegt, solche Pflastersteine hinlasern. Und jetzt arbeiten sie halt an weiteren Studien gemeinsam mit DLR und ESA, um halt dann, ja, genau eben die Methoden zu testen, die dann am Mond eingesetzt werden können. Also eben nicht tonnenschwere Laser, sondern eben, ja, Zeug, was man eben leichter bauen kann. Aber gesagt, wir werden in Zukunft vermutlich Straßen auf dem Mond bauen.
Könnte man
jetzt,
ich weiß jetzt gar nicht, dieser Regolith, ist das vielleicht so ein praktisches Zeug, dass man das irgendwie auch auf der Erde zum Bau benutzen wollen würde? Aber es ist wahrscheinlich
ein bisschen zu weit. Ich könnte jetzt darauf hinweisen, dass die Folge 565 des Steinensch-Geschichten-Podcasts den Titel Regolith trägt.
Warte, Shownotes da.
Ich schicke dir den Link gerne. Aber
Geschichten über Regolith.
Also nee, also ich glaube, auf der Erde können wir das nicht brauchen, das Zeug. Okay. Also das ist, ich glaube, da müsste die Materialwissenschaft sagen, ob man das brauchen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es brauchen können, weil wir haben auf der Erde auch Sand und Zeug, aus dem wir was machen können. Und wie gesagt, der Regolith, der ist auch sehr, sehr ungesund, weil wie gesagt, es fehlt die Verwitterung. Ja? Die Staubkörner auf der Erde, die sind alle abgeschliffen durch Wind, durch Wetter und so weiter. Mhm. Ja? Auf dem Mond nicht. Das heißt, das ganze, der Mondstaub, der ist extrem scharfkantig und extrem klein. Ja? Weil die Mondoberfläche ist Milliarden Jahre lang durch Meteoriten pulverisiert worden. Und nicht nur durch große Meteoriten, weil auf dem Mond, der hat keine Atmosphäre, da kommen halt auch die kleinen Trümmer durch. Das heißt, das sind wirklich Mikrometeoriten. Da schlägt dann irgendwie einen 5 mm drum ein und das haut dann ein paar 1 Millimeter Trümmer, noch kleiner und so weiter. Ja, also der ist extrem fein, extrem scharfkantig. Die haben auch eine größere Oberfläche, weil sie eben so scharfkantig sind, können besser chemisch reagieren. Und wenn du einen Stoff hast, der sehr gut überall reagieren kann, der sehr fein ist, wenn du den einatmest, ist das sehr, sehr schlecht. Ja, also das ist wirklich schlecht, noch schlechter, als wenn du irgendwie normalen Staub einatmest. Und da müsste man sich halt dann überlegen,
Feinstaub,
wenn sich halt, sollte das ja gefährlicher als normaler Feinstaub, ja.
Noch, okay.
Weil der eben so scharfkantig ist. Also sollte sich herausstellen, dass das ein Wundermaterial ist, das wir dann auf die Erde karren, ja, dann müsste man sich überlegen, wie man damit umgeht, ohne dass wir dann ständig diese Feinstaubwolken, Mondstaubwolken bei uns haben zum Einatmen. Aber
können wir wieder Geoengineering draus machen.
Genau, ja. Aber man hat zumindest schon zeigen können, dass wenn man diesen Mondstaub mit entsprechenden Mikroorganismen und Nährstoffen anreichert, dass da Pflanzen wachsen können. Das hat man schon mal zeigen können. Ja. Aber werden wir sehen, was dann passiert auf diesen Mondstraßen.
So.
Ja.
Jetzt das, was du, jetzt bin ich gespannt.
Genau, ja, es ist überhaupt nichts. Es ist einfach nur Eigenwerbung. Weil ich ja in der nächsten Woche 3 Vorträge halte. Einen in Österreich, einen in Deutschland, einen in der Schweiz. Deswegen Eurovision. Und das wollte ich kurz mitteilen, weil das erste Mal ist, dass ich die Hörerschaft in allen 3 Frint-Sendegebieten erreichen kann innerhalb von einer Woche. Also wenn da jemand sich berufen fühlt oder Lust hat, einen Vortrag von mir zu hören, es ist in allen 3 Fällen derselbe Vortrag, nämlich eine Geschichte. Geschichte des Universums in 100 Sternen mit ein paar Experimenten und mit kosmischen Waffeln. Mhm. Der wird zuerst stattfinden in Lienz in Osttirol am 25. Oktober, am 26. Oktober in Überlingen am Bodensee und am 28. Oktober in Stein am Rhein in der Schweiz. Also wer da in der Nähe lebt, ist ja auch auf der anderen Seite vom Bodensee irgendwo. Also
das heißt, ich muss die Sendung so schnell wie möglich auch veröffentlichen, damit das überhaupt noch noch
ja, also Chance hast noch eine Woche Zeit. Anzukommen. Also wer das gerne möchte, kommt gerne vorbei. Ich freue mich, wenn Leute vorbeikommen in Lienz, in Überlingen oder in Stein am Rhein. Und dann könnt ihr gerne Hallo sagen und dann sage ich Hallo zurück.
Hallo. Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder nach Hause, wie wir das immer machen am Ende unserer Sendung. Florian Freischütter, genau. Ich danke dir.
Vielen Dank, Holger.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.